S9Y-Infocamp. Der inoffizielle Serendipity-Podcast mit Robert Lender und Matthias Mies.
Herzlich willkommen zur Ausgabe 14 des S9Y-Infocamps. Mein Name ist Matthias Mies und in unserem Sendestudio in Wien sitzt der Robert Lender. Hallo, Robert.
Ja, hallo.
Unser Thema heute soll sein Microblogging à la Tumblr oder Posturus mit Serendipity und dazu haben wir Gäste an Bord. Unser erster Gast ist Grischa Borkhaus. Hallo, Grischa.
Hi, hi.
Grischa stellen wir nicht mehr vor. Grischa war schon mal da. Und unser zweiter Gast ist Christian, ich hoffe, ich spreche das richtig aus.
Ja.
Verforts.
Richtig, das erste Mal, dass ich mir das richtig ausspreche.
Stell dich mal kurz vor und sag mal, wie man das richtig ausspricht.
Ja, also ich bin der Christian Verforts, ich komme vom Niederrhein. Name lässt das unschwer erkennen. Ich studiere gerade aktuell Informatik in Krefeld an der Vorfachhochschule. Und ja, da bin ich ein bisschen mit Programmieren und Ähnlichem auch in Kontakt gekommen, wen wundert's. Und ich habe mich halt mit Microblogging schon relativ frühzeitig beschäftigt. Und ich fand halt Serendipity halt sehr interessant, obwohl ich aktuell keinen Blog damit betreibe.
Das ist das Spannende. Christian hat den Podcast gehört und daraufhin das gemacht, was Robert und ich immer gerne möchten, nämlich uns ein Thema vorgeschlagen.
Dafür schon mal ganz herzlichen Dank.
Im Moment bloggst du noch mit Octopress.
Im Moment mit Octopress, ja, weil sich das so in meinen Workflow eingegliedert hat.
Ich kenne das. Erzähl mal in zwei Sätzen, was ist Octopress, warum ist das toll und
jetzt habe ich dich leider nicht verstanden.
Die Vorzüge von Octopress.
Ah, die Vorzüge von Octopress. Also Octopress ist in zwei Sätzen ein Git-powered statischer HTML-Compiler. Das heißt, ich schreibe meine Texte in Markdown und jag da den Octopress-Compiler drüber und der macht mir daraus einen schönen, grafisch ansprechenden Blog.
Also im Prinzip hat man ein Sortiment an Quelldateien, die Templates und Stylesheets und eben auch die Einträge beinhalten und dann jagt man das durch einen in Ruby geschriebenen Prozessor und der spuckt dann im Prinzip reine HTML-Seiten aus, ne?
Jo, und den kopiere ich dann mit Rsync auf meinen Server.
Genau, und wenn man Kommentare haben will, muss man Diskus nutzen, weil Kommentare logischerweise in statischem HTML sonst nicht gehen.
Das ist korrekt. Also das ist, also viele dynamische Sachen, die es in diesem Octopress gibt, sind halt durch JavaScript auf User-Seite realisiert.
So, und wieso ist das doof und wieso suchst du was anderes?
Ich finde das jetzt nicht doof, also das passt jetzt zu meinem Workflow, also für die langen Artikel und so, Markdown, schön Git-powered, also das heißt, ich kann mehrere Versionen meiner Artikel verwalten. Ich suche halt aktuell für das Microblogging, was jetzt auch der Themavorschlag war, einen dynamischen Blog, weil das Problem an Octopress ist, ich brauche meine komplette Toolchain aus Git, Ruby, Rsync, SSH und meinen SSH-Keys, um bloggen zu können.
Das heißt, mobiles Bloggen ist damit schon mal gar nicht kaum möglich. Also du schleppst Laptop und
Karte mit. Ja, ich muss meinen Laptop mit mir rumschleppen, um bloggen zu können. Das heißt, mal eben ein Foto schnell vom Handy in einen Blog geht leider nicht.
Vielleicht gehen wir erstmal auf das Grundthema, weil jetzt vielleicht der eine oder andere Hörer da sitzt und sagt, was ist um Gottes Willen Microblogging? Ist vielleicht am einfachsten zu beschreiben mit so wie Tumblr oder so wie Posturus, wobei Posturus vermutlich demnächst ja. Und
hatten wir beim letzten Mal schon kurz mal angesprochen, dass ja, es demnächst vielleicht
ist es schon also, tot oder riecht es nur komisch?
Man muss vielleicht kurz dazu sagen, es gibt eigentlich noch immer bis heute kein wirkliches Statement der Poster, was Ex-Besitzer, Betreiber, was denn jetzt quasi nach dem Erwerb durch Twitter mit Posterus passieren wird. Also nicht einmal ein Statement, Leute, wir bleiben am Ball oder sonst etwas in der Richtung. Das heißt, irgendwie schwebt da im Raum, dass das Ding irgendwann mal auch verschwindet oder auch nicht. Aber das ist eben ein sehr ungutes Gefühl, mit dem man im Moment eigentlich lebt, wenn man wirklich Posturus als seinen Hauptblock betreibt.
Also den Gesetzen der Branche folgend würde ich sagen, der Laden ist tot.
Also ich kann da ein bisschen was zu sagen, weil ich einen Posturus Client auf Android habe. Man sieht sehr deutlich, dass Posturus gerade im Maintenance-Modus ist. Das heißt, da passiert überhaupt nichts. Das wird einfach nur so gelassen, wie es ist. wenn irgendwelche Serverprobleme kommen, dann wird darauf reagiert, allerdings teilweise mit einem Tagverzögerung. Das heißt, das wird einfach in dem Zustand gehalten, wie es gerade ist. Ich vermute, man wartet darauf, dass Twitter ein Statement abgibt, ob sie das noch weiter haben wollen oder nicht. Da wird aber in keinster Weise mehr drin entwickelt und also man kümmert sich nicht mehr um. Es gibt doch null Antworten auf irgendwelche Mails. Die haben sogar ein eigenes Developer-Blog, wo Developer Fragen stellen können. Das empfängt schon gar keine Nachrichten mehr. So weiter. Also es funktioniert noch, aber es ist sehr abzusehen, dass es in Bälde abgeschaltet wird, denke ich.
Also das ist ja wahrscheinlich, ich meine, nicht wahrscheinlich, das ist ja auch einer der Gründe, warum wir, glaube ich, auch darüber diskutieren und reden. Ich sage jetzt nur ein aktuelles Beispiel, auch BigPlease, das einfach zeigt, auf fremdgehostete, also seine Inhalte auf fremdgehosteten Seiten zu betreiben oder Diensten zu betreiben, ist halt ein bisschen ein Risiko, insbesondere wenn das quasi dann wirklich mein Hauptblock dann ist, weil ich einfach nicht weiß heutzutage, ob es am nächsten Tag wirklich noch besteht, das Dingens.
Einwand.
Ja.
Letzten Endes ist.
Bist du immer fremd gehostet?
Bist du immer fremd gehostet? Es sei denn, du stellst dir tatsächlich einen Server ins Wohnzimmer und hast eine Standleitung oder was auch immer. Also ein angemieteter.
Okay, ich erlaube mich zu korrigieren. Wenn ich einen Serendipity-Blog habe, dann kann ich quasi aber mit Inhalt und Technik auf einen anderen Host umziehen. Bei einem Dienst wie Postgres oder Co. muss ich mir die Daten irgendwie mal rausziehen. Und die kommen, es gibt ja zwar für Postgres einen Exporter, aber die kommen in einem Format an, dass ich sie nicht einfach in ein anderes Block, also in eine andere Blog-Software einfach reinziehen kann. Und deswegen das macht eigentlich die Schwierigkeit auch aus.
Deswegen ist ja PicPlease ein schönes Beispiel. Mhm. Als PicPlease gesagt hat, tut uns leid, wir reißen die Füße himmelwärts, holt euch bitte eure Bilder ab, stellte man ja fest, Bilder abholen geht. Aber du musst bei jedem einzelnen Bild auf Download klicken.
Das ist nicht deren Ernst, oder?
Das ist deren Ernst. Es gab kein Exportskript, kein Lade ein, alle deine Bilder in einem ZIP runter, sonst was. Der Matthias Bauer at Murphy auf Twitter hatte, glaube ich, eine halbe Stunde, nachdem das angekündigt war, so eine kleine Wget-Trickserei auf Lager, womit man es automatisiert abholen konnte, aber eine Menge Leute haben wahrscheinlich sehr oft Download geklickt bei PicPlease. Das ist natürlich was dir beim selbst gehosteten Webspace normalerweise nicht passiert.
Obwohl, da muss ich sagen, da gibt es auch diesen Open Photo Net-Dienst, heißt der, glaube ich, der in der Lage ist, von überall her deine Bilder zu greifen und die in deiner Dropbox oder auf deinem S3 Space bei Amazon ablegen zu können.
Wollen sie. Sie sind noch nicht so weit. Sie glaube ich, als erstes wollen sie mit Flickr beginnen, aber da kann man sich mal per E-Mail anmelden, dass man eine Meldung bekommt, wenn es soweit ist. Also haben sie alles in Planung, ist aber noch nicht wirklich so weit, dass du Fotos von woanders Talker mal abholen kannst. Ich hoffe, sie kommen so weit, aber ist mal nicht so. Schweifen wir ab, gell?
Ja, lass uns mal beim eigenen Thema bleiben. Was ist überhaupt Microblogging? Ich würde es definieren, einerseits gibt es in Microblogs immer diese Post-Typen. Das ist bei Tumblr zum Beispiel, wird unterschieden zwischen einem Text-Post, einem Bild-Post, dann kann man, glaube ich, noch Zitate posten, Links und Videos.
Jo, und auch Chats, meine ich, kann man auch posten. Also sie haben da, wenn zwei Personen sich unterhalten, haben die auch eine Funktion für, meine ich.
Das kann man natürlich in jedem Blog-Eintrag auch machen, aber es ist da nicht automatisiert. Also ich kann natürlich in Serendipity einen Eintrag nur aus einem Bild bestehen lassen, aber es gibt dafür keinen speziellen Eintragstyp. Also der Eintragseditor reagiert nicht darauf. Das ist, wobei ich den Vorteil bei Tumblr auch nie gesehen habe.
Ja, Tumblr hatte halt, glaube ich, meiner Ansicht nach den Vorteil, dass sie relativ schnell Community-Features eingebaut haben, also so Twitter-Sachen wie Reblogging oder so, dass man quasi größere Einträge auch auf seinem eigenen Blog retweeten kann mit dem Anweisen auf die Quelle.
Also für mich sind es genau zwei Sachen eigentlich. Ein Microblogging zeichnet aus, dass man ein Schnipsel von was auch immer, irgendein Medium oder Text auf einen Service kippen kann und der Service macht daraus was Ansehnliches, ohne dass man selber da groß was für tun muss. Zweite Sache ist genau das, was Christian meinte, ist eine Community-Funktion. Das ist eine große Community, wo mehrere Leute ihre Schnipsel reinpacken und sie können jeweils auf die Schnipsel des anderen in irgendeiner Weise reagieren. Und das ist genau etwas, was man mit einem Einzelblog nicht hat. Also man hat nicht diese enge Community.
Die Blogs eines Microblogging-Dienstes sind typischerweise untereinander vernetzt, kann man vielleicht sagen. Was auch vermutlich etwas ist, was mit selbst gehosteten Blogs nicht so ohne weiteres machbar ist.
Es ist emulierbar. Also Posterus ist ja auch so ein Service, das ist zwar eigentlich ein Community-Service, aber die Blogs sind sehr lose miteinander gekoppelt. Man muss denen explizit folgen und ähnliches und hat dann keine Möglichkeiten, wie bei Tumblr zu rebloggen. Sowas in der Art könnte man mit selbstgehosteten Blogs sicherlich auch machen, aber Tumblr dürfte schwer werden.
Das Dieses ist Rebloggen finde ich übrigens total verwirrend. Also
Ehrlich gesagt, ziemlich genial. Also es ist genau das Retweeten von Twitter. Ja, was man haben möchte.
Du übernimmst ja, wenn ich das richtig verstehe, übernimmst du einen kompletten Post aus einem anderen Tumblr-Log in deinen Tumblr-Log.
Richtig.
Warum?
Warum machst du es bei Twitter? Das ist ein Retweet.
Ja, das ist richtig. Aber damit übernehme ich, naja, doch irgendwie schon.
Klar, also es ist auch genau das gleiche Bild wie beim Retweet. Ne? Du siehst im Tumblr-Log, siehst du, dass es ein Post von jemand anders ist.
Ja. Wobei ist nochmal extra drunter.
Worauf? Eigentlich ist es ja eine Verdopplung, weil ja viele quasi auch der Originalpost ja eigentlich nur eine Wiederholung sind von anderweitigen Inhalten, indem die Leute sozusagen Bilder von woanders holen, sich Link-Videos von woanders aus YouTube holen und quasi dann, der erste halt es auf Tumblr halt dann nochmal veröffentlicht und die anderen es quasi dann nochmal wie blocken oder wie tumblen oder wie das immer dann heißen mag. Also es ist ja nicht mehr ein Retweet, es ist dann eigentlich ein Retweet eines Retweets. Oder soll ich sagen, es gibt kein Original-Tweet, weil das Original eigentlich auch schon eine Kopie ist.
Ist es Retweetception?
Okay,
Everything is a Remix.
Ja, also wie gesagt, ich denke mal, auch Microblogging kann man wahrscheinlich ganz unterschiedlich definieren und ich würde euch durchaus sozusagen hier zustimmen, dass es das sozusagen auch ist. Für mich ist es einfach auch die Möglichkeit, wirklich einfach relativ schnell bestimmte Inhalte einfach abzusetzen.
Genau, das meine ich.
Und das vielleicht auch mit, also auch selber originäre Inhalte, also sprich mein eigenes Foto quasi schneller mal in meinen Microblog zu bringen, meinen eigenen Kurztext da reinzubringen und das ist halt der Vorteil, sage ich immer, wie beim Microblogging-Dienst wie Twitter, hier habe ich einfach tausende Möglichkeiten über unterschiedlichste Clients und über unterschiedlichste mobile, nicht mobile Varianten, dieses Ding einfach zu beliefern. Und mit dem Vorteil, ich meine, das war natürlich bei Posterwas natürlich etwas sehr Praktisches. Ich habe dort ein Bild hingeschickt, ein Video per E-Mail hingeschickt und Posterwas hat es dann quasi für mich übernommen, das entsprechend auch ein bisschen optisch aufzubereiten. Ich musste mir keine Gedanken machen, wie das Video dann quasi auf dem Blog auftaucht, sondern es ist einfach quasi sozusagen mit entsprechenden Formatierungen und Co. sozusagen hier einfach aufgetaucht. Zwei Bilder hingeschickt, es wurde quasi in ein Mini-Fotoalbum eingebunden vom Posterwas. Das waren für mich sozusagen so sehr praktische und sehr angenehme Dinge. Da muss ich mir nicht überlegen, ob ich das noch mit Text versehe oder mit entsprechenden HTML Formatierungen oder sonstigen Markup-Languages oder was auch immer.
Was ich gerade überlege und was du wahrscheinlich in einem selbstgehosteten Mikroblog nie hinkriegen wirst, ist diese Geschichte mit den Share-Buttons. Das heißt, ich kann auf irgendeiner Webseite landen und mir denken, das hätte ich gerne in meinem Tumblr-Log, meinetwegen als Link. Dann haben die einen eingebetteten Button da, Share on Tumblr oder wie das heißt. Wenn ich dann im Browser in meinen Tumblr-Log eingeloggt bin, kostet es mich einen Mausklick, diesen Inhalt in meinen Tumblr-Log zu übernehmen. Das ist was, also ich wüsste nicht wie, aber ich glaube nicht, dass man das mit einem selbstgehosteten Microblog hinkriegt.
Warum nicht? Doch, klar.
Welchen Button soll denn da der fremde Inhalt anbieten, damit du es direkt in deinen Blog übernehmen kannst? Das kriegst du für...
Hä? Die URL. Also man müsste sich einfach nur einen Standard einfallen lassen.
Aber da kriegst du es hin, dass ich mir überall die URL kopieren kann und in meinen Tumblr-Log einfügen oder Microblog einfügen kann, ist klar. Diesen Mechanismus, ich drücke auf einer anderen Website auf einen Button und habe dasselbe in meinem Microblog im Eintragseditor. Das kriegst du vielleicht über ein Bookmarklet hin oder über sowas, aber du wirst nicht die Zeit dazu bringen, dass sie dir einen Button einbauen, mit dem du es in dein selbst gehostetes Microblog übernehmen kannst.
Das ist richtig, genau. Also der Vorteil von dieser Community ist sozusagen, es sind einfach unheimlich viele, die du da mit einem Knopf abdecken kannst. Und wenn man sich erst einen Standard einfallen lassen müsste für selbstgehostete Blogs, dann dauert es eben ewig, bis es Blogs gibt, die es unterstützen und dann auch wieder Sites, die dann wiederum diesen Knopf unterstützen und so weiter. Das ist natürlich richtig. Aber technisch ist das kein Problem.
Ja, wie gesagt, technisch zweifle ich es nicht unbedingt an, aber du wirst es nicht verbreitet kriegen. Und insofern haben die populären Microblogging-Dienste ja auch wieder gewisse Vorteile. Wobei, gibt es überhaupt noch groß Microblogging-Dienste außer Tumblr? Also mir sind
Twitter?
Jetzt... Ja gut, Twitter. Twitter nehme ich da immer ein bisschen raus, weil klar, es ist auch Microblogging, aber du kannst es nicht wirklich gut mit Tumblr, Postgres oder Soup.io ist auch noch was mir eingefallen ist. Mhm. Damit finde ich, kannst du es so nicht vergleichen.
Na, sehr ähnlich gelagert, bloß eben nicht für Text und solche Sachen wie Instagram und Bitly halt, ne? Das ist dann nicht Text, aber es ist die gleiche Funktionalität, eigentlich ein Schnipsel irgendwo abkippen und der wird schön aufbereitet dargestellt und weitergeleitet zur Not.
Im Prinzip ist auch Google Plus eine Art Microblog.
Richtig. Ja. Und als das aufkam, weiß ich noch, haben wir im Podcast, Robert, genau das angesprochen, haben gesagt, das könnte ein, wir haben überlegt, ob das Blogs killen kann und haben gesagt, Blogs an sich wahrscheinlich nicht, aber diese Tumblr-Postgres-Zeug.
Was mir halt noch fehlt, ist, dass die mal endlich eine stabile, vernünftige API raushauen.
Ich persönlich halte Google Plus für mausetot, aber...
Ah, schwierige Diskussion.
Das kann...
Also ich bin da auf dem Mittelweg. Ich glaube, Google Plus ist so lange am Schlafen, bis nicht endlich mal die schreibbare API rauskommt. Erst dann kann man sehen, was
gehört,
Google Plus kann.
Ich habe gehört, dass Google Plus ja eigentlich Isotopes Blog heißen sollte.
Ja, das stelle ich auch immer fest. Wenn dann, wenn ich da mal reingucke, sind meistens 50% der Beiträge sind von Krischern. Und alle anderen posten nach wie vor unter Videoclips und animierte GIFs.
Gut, dann kreist sie einfach die falschen Leute vielleicht ein.
Das keine sagt jeder Ahnung.
Das sagt jeder immer
dazu. Ich habe keine einzigen animierten GIFs, glaube ich. Also das sind mir keine aufgefallen.
Gut, aber die Frage ist ja nicht zu sagen, wie es jetzt Google Plus so sagen geht, aber ich denke mal, was soll sagen zum Thema Google Plus und das, unser Hauptthema ist ja eigentlich noch immer Serendipity, ist was ja quasi Microblogs oder wie auch immer wie Poster was ausgezeichnet hat, war ja auch die Möglichkeit dann nicht nur, also quasi einen Inhalt an Poster was zu schicken, das hat es quasi mal in meinem Blog veröffentlicht und was dann Poster was sehr nett gemacht hat, war diese Inhalte dann auch weiter zu verbreiten. Also sprich, das Video ist dann automatisch auch auf YouTube gelandet, das Foto ist automatisch auch auf Flickr gelandet, der Blogging-Beitrag ist auf Twitter angekündigt worden, anderweitige Inhalte sind vielleicht noch auf anderen Diensten sozusagen abgebildet worden. Also diese es war nicht nur die Möglichkeit sozusagen über unterschiedliche Dienste quasi Posters zu befüllen, sondern auch über Posters quasi auch als Verteilungsmöglichkeit in alle möglichen anderen Dienste auch hier zu verwenden. Google Plus war dann nicht mehr abgebildet, weil es damals noch nicht gab und jetzt wahrscheinlich dann auch nicht mehr geben wird unter Posters. Aber es wäre natürlich auch noch so eine Frage, inwieweit so etwas Serendipity auch können sollte oder man können könnte.
Ja, gut, ankündigen via Twitter haben wir. Das ist ja schon mal was.
Haben wir, ja.
Weiterleiten an irgendwelche Bilddienste zum Beispiel. Das Problem ist natürlich auch, dass wir keine Typunterscheidung haben, ne? Wir hätten keine Unterscheidung zu sagen, dieser Post enthält nur ein Bild und wenn das der Fall ist, leite das Bild auch gleichzeitig an Flickr weiter.
Das hat Posterus ja eigentlich auch nicht. Du hast das ja. Also eine Typunterscheidung an sich hat er nicht. Du hast es dann über die Mailadresse gelöst. Du hast dann hast du an flickr@posterus.com geschickt und dann hat er das nur an Flickr geleitet, das Bild.
Ja, aber wenn du
und die anderen
über das Webinterface funktionierte das.
Es gibt eine indirekte Typunterscheidung. Also jeder Post hat erstmal keinen eigenen Typ, aber an jedem Post hängen Attachments dran. Auch noch, wenn sie in Postgres gespeichert sind. Das heißt, an einem Artikel hängen Bilder dran oder Videos oder Sounds oder alles drei. Postgres kann anhand der Attachments erkennen, wohin es verschicken soll. Also im Prinzip ist dadurch der Typ definiert. Was hat man im selbstgehosteten Blog natürlich nicht. Da hängen die Bilder im HTML drin. Es gibt nicht direkt die Unterscheidung, okay, an diesem Beitrag hängt nun genau ein Soundfile oder ein Videofile. Das müsste man sich mühsam raussuchen erst. Das hat Postgres immanent schon dabei.
Die Frage wäre halt auch, ob wir technisch überhaupt aus einem Serendipity-Blog Inhalte rausschicken können an Fremddienste. Ja. Also rein geht's, klar. Es gibt Leute, die holen sämtliche Bilder ihres Serendipity-Blogs aus ihrem Flickr-Account. Aber raus geht, glaube ich, im Moment zumindest nicht.
Nein. Also was natürlich jetzt schon geht, das wissen die, die S9Y benutzen, ist die Ankündigung an Twitter und an Identica. Das sind Sachen, die direkt in Serendipity implementiert sind. Das ist eigentlich das genau so was Postgres auch gemacht hat. Wenn Artikel kamen, dann geht's raus nach Twitter oder nach Identica. Weitere Dienste hat man nicht derzeit. Es wäre allerdings durchaus denkbar, das zu implementieren.
Theoretisch allerdings geht im Moment Sharing mit Facebook, aber eben auch nur über dieses RSS-Graffiti.
Genau. Das ist aber genau eine Möglichkeit, wie man jetzt schon einen Postgres-Autopost bauen könnte. Und zwar braucht man einfach einen Dienst, der auf das Blog zugreifen kann und wenn was Neues kommt, die Inhalte verteilt. Dienst gibt es schon, den habe ich in letzter Zeit ziemlich rumgespielt. Das ist der If This Then That Dienst. Der kann RSS-Feeds auslesen, was natürlich ein Blog hat, kann auf diesen RSS-Feed reagieren und den geeignet verteilen. Das habe ich jetzt in einem anderen Kontext gerade letzte Nacht gemacht. Ich wollte gerne endlich, dass meine Google Plus-Einträge auch mal bei Twitter landen oder bei Facebook. Kannst du über Google Plus automatisiert natürlich nicht machen, weil das die nicht anbieten, aber du kannst es eben genau über IFTT machen, weil es gibt Konverter, die machen aus deinem Google Plus ein RSS, den speist du in IFTTT ein und der verteilt es dann, wohin du möchtest. Was könnte man mit Serendipity jetzt schon auch machen? Also du kannst wirklich einen Autopost machen.
Also bequem Problem geht ja irgendwie anders, aber
es ist relativ bequem. Also wenn man es einmal ausprobiert hat, ist das denn nett, ist super bequem. Das ist sehr stark vergleichbar.
Also ich bin.
Ich kenne es, ich suche bis heute noch einen sinnvollen Einsatzzweck dafür, aber wenn das Ding aus RSS-Feeds Inhalte rausziehen und in andere Dienste einfüttern kann, ist das schon ziemlich genial.
Eben.
Also ich benutze das auch. Also ich finde den Service auch sehr geil, weil ich hatte den jetzt zufällig entdeckt, weil mein Octopress-Blog ist ja leider Gottes statisch, das heißt, der sendet selbsttätig keine Twitter und Identica und so Ankündigungen raus. Und da kann man natürlich diesen Dienst super benutzen, weil der dann den RSS-Feed einliest und das für mich erledigt. Da muss ich das nicht immer von Hand machen.
Ganz genau. Und der hat auch eine sehr ähnliche, also sehr Postgres-ähnliche Einstellung, wie man den Verknüpfung macht. Also für mich bietet der sich super an, um mit einem normalen Blog Postgres abzubilden. Wie das Autoposting.
Aber ich meine, wir haben ja eigentlich bei If This Then That genau das gleiche Problem wieder. Ein externer Dienst im Moment quasi ohne, wie heißt das, Gewinnmodell?
Finanzierungskonzept war das doch, oder?
Ja, das auch. Geschäftsmodell, genau das. Businessmodell, genau, damit ich auch ein Wort noch bringe. Businessmodell, Geschäftsmodell. Das heißt, auch da wissen wir ja nicht genau, was mit If This Then That mal passieren wird. Also so toll der Dienst ist und tolle Sachen macht, ich habe halt irgendwie trotz allem im Hinterkopf immer so die Bedenken, wenn ich mich zu sehr darauf einlasse, wer weiß, ob das Ding ans Morgen noch da
die
ist.
Die haben aber immerhin reichlich White Space auf der Website, um Anzeigen zu schalten.
Das ist zwar richtig, wie du sagst, Robert, aber es ist nicht zu vergleichen mit dem Postgres-Dienst, weil If This Then That hat eben genau nicht deine Daten.
If This Then That ist einfach
ein Dienst, der hinterhergeschaltet ist, den man problemlos mit einem Switch umschalten kann auf einen anderen Dienst. Das ist bei Postgres genau nicht der Fall. Wenn es den dann gäbe, ja klar. Dann kann man sich immer noch was anderes einfallen lassen, aber man hat seine Daten weiterhin. Das ist bei Postgres genau nicht der Fall gewesen. Deswegen finde ich das nicht so kritisch. Also das ist jetzt eine super Lösung und vielleicht, wenn der mal stirbt, wird irgendjemand anderes bestimmt auch eine Lösung machen. Aber du musst deinen Blog nicht ändern dafür. Das ist ziemlich gut dabei.
Willst du etwas sagen?
Ja, natürlich, der Dienst hat nicht die Daten. Das Schöne wäre natürlich auch so eine Dienstlösung nachher zum selber hosten. Das fände ich halt irgendwie, hat irgendwas, wenn man das selber hosten kann.
Apropos selber hosten, was ich total faszinierend finde, es gibt, wenn ich richtig gegoogelt habe, bis heute kein vernünftiges Ding, um so einen Microblog selbst zu hosten.
Ja, das ist genau der Punkt, den ich hier auch ansprechen wollte. Das ist sowas nicht zum selber.
Es gibt keine Fertiglösung, um dir sowas wie Tumblr auf einen eigenen Webspace zu schmeißen. Gibt es nicht.
Ist es so kompliziert oder?
Dem würde ich erstmal widersprechen.
Ich glaube eher, der Bedarf ist nicht da.
Sowas wie Tumblr kannst du machen, indem du dir zum Beispiel einen Diaspora-Server aufsetzt.
Ein was?
Ein Diaspora-Server.
Ah, okay, ja, gut. Mache ich doch mal schnell mal nebenbei, ja?
Nee, die Frage ist einfach, dass es sowas nicht gibt. Ja. Natürlich gibt es sowas. Es gibt es nicht. Tumblr ist einfach ein unglaublich umfängliches Ding. Sowas kannst du nicht einfach so aufsetzen. Da musst du Ahnung von haben. Und das könntest du emulieren mit Diaspora, weil der hat genau all das, was du da brauchst. Was uns, glaube ich, eher interessiert, ist sowas wie Postgres. Das heißt, das Postgres hat wirklich separate Blocks, die eben einfach befüllt werden können und möglichst gut verteilen. Und dafür gibt es in der Tat mir auch keinen bekannten, keine bekannte Software, die das so gut emuliert.
Lass es mich mal umformulieren. Es gibt kein Blocksystem, das man sich zum Selbsthosten installieren könnte, das sehr simpel, zur Not auch für technische Laien, sowas wie ein Microblog, das auf Microblogs spezialisiert ist. Es gibt für jeden Mist, auf Deutsch gesagt, spezifizierte Blocklösungen. Es gibt Block-Engines, die sich auf Fotoblocks spezialisieren. Mhm. Und so weiter und so fort. Aber es gibt nichts, was sagt, wir machen so ein ganz simples, ja, halt wie ein Microblog zum Selbsthosten. Mhm. Also zumindest nicht simpel, dass du immer irgendeine Software findest, mit der du dir das so hinbiegen kannst. Ist klar. Aber jetzt so, ne? Ich finde es halt nur verwunderlich, wenn du überlegst, was Tumblr für ein Mordserfolg ist.
Mhm. Was? Jetzt auch gerade jetzt mit dem Problem ist, dass Postgres jetzt von Twitter gekauft wurde und in die Zukunft ungesichert ist und viele diesen Dienst auch nutzen und auch die Features toll finden, frage ich mich auch gerade, warum es da nie eine Alternative gegeben hat.
Ja, und kein Mensch.
Genau deswegen.
Also kein Mensch wundert sich zum Beispiel, kein Mensch fragt sich zum Beispiel, wer jetzt Tumblr kaufen wird.
Lese ich. Ja gut, Tumblr hat den Vorteil, finde ich, die haben ja eine Pro-Lösung. Also die haben ja schon eine Möglichkeit, mit Pro-Accounts da Geld zu verdienen. Also die haben immerhin zum Beispiel aus meiner Sicht ein Finanzierungskonzept.
Ich frage, ob sie darüber auf Geld verdienen, aber...
Also schlussendlich wissen wir es nicht. Also ob, wenn irgendjemand mit einer Milliarde Dollar auftaucht bei Tumblr, ob sie dann irgendjemand ja oder nein sagt. Aber
ich glaube, wenn mit der Summe bei dir jemand auftaucht, sagst du ja, ganz egal, was du zu verkaufen hättest.
Ja, natürlich, sage ich sofort. Also wenn jemand mein Blog um eine Milliarde Dollar kaufen möchte, inklusive Inhalte, ich glaube, ich würde es verkaufen.
Also ich glaube ja auch,
wenn ich das so sag.
Also ich persönlich hatte ja eher gedacht, dass Twitter Tumblr kauft, weil sich die beiden featuremäßig näher stehen. Deswegen war ich überrascht, dass sie Postgres gekauft haben.
Das deutet darauf hin, dass wie bei TweetDeck auch das Interesse von Twitter nicht dem Dienst gilt, sondern den Leuten, die da arbeiten. Mhm. Würde ich sagen.
Das kann durchaus sein. Jetzt komme ich wieder zurück zu Serendipity. Ich glaube, wir werden hier, glaube ich, öfters noch hin und her schweifen bei der Thematik. Darf ich mal ein ganz spezielles Thema ansprechen, weil es mir sozusagen ein bisschen am Herzen liegt, nämlich die Frage sozusagen des Fotobloggens auf Serendipity. Ich würde gerne einfachst, also ich würde quasi sowas wie Instagram unter Anführungszeichen gerne über mein eigenes Blog Serendipity sozusagen abwickeln, nicht täglich 10 Fotos posten wollend, aber ich würde gern ein Foto machen, mobil, das entsprechend dann einfachst an meinen Blog schicken, so dass es auch dort aber auch entsprechend fein und nett auch abgebildet wird. Was im Moment da und dort noch so seine Probleme hat, es zu tun.
Wo hat denn das Probleme?
Naja, Probleme hat, es gibt zwar zum Beispiel jetzt die Möglichkeit, also im Moment hakt sie wieder, weil WordPress eine neue Applikation, also eine neue Version rausgebracht hat und Grisha ist gerade dabei, das Problem zu lösen. Also ich hoffe, er kann es lösen. Es gibt wir können ja jetzt die WordPress API verwenden oder das darf ich API sagen oder heißt das jetzt was anderes, Grisha? Nee, die WordPress API nutzen, um quasi auch einen Serendipity-Blog anzusprechen. Das heißt, man kann auch die WordPress Apps für zum Beispiel fürs iPhone nutzen. Da gibt es zwar eine Möglichkeit, ein Foto abzuschicken. Das Problem ist, das Foto kann aber teilweise einfach zu... Entweder stelle ich die App so ein, dass sie das Foto zu klein ankommt, dann habe ich halt so ein klein winziges Foto. Schicke ich sie zu groß ab, dann verkleinert mir zwar, wenn ich ein gutes Template habe, mir zwar Serendipity quasi das Foto, aber es ist trotzdem im Hintergrund noch immer 500 KB oder was immer auch groß, was ich auch nicht unbedingt haben möchte. Also fein wäre natürlich die Möglichkeit, dass es in einer gewissen Größe auftaucht, trotz allem relativ klein und vielleicht der Möglichkeit, mit einem Klick darauf eine größere Version darzustellen oder aufzurufen.
Geht es um das Ausliefern des, also um das, um die Größe des ausgelieferten Fotos?
Ja.
Das kannst du.
Also Größe jetzt von der Speichermenge ja, her. Also die Größe, natürlich auch, aber auch sozusagen das, weil nur das reine Verkleinern im Format verringert ja nicht sozusagen die Menge des herunterladenden.
Ja, also was im Moment schon geht, das habe ich zum Beispiel bei mir im Blog, ist diese Geschichte mit den sogenannten Adaptive Images. Das ist eine kleines PHP-Skript, was man sich, wenn der Server dafür geeignet ist, mit auf den Server schmeißt. Und was dann je nach Bildschirmauflösung des anfragenden Gerätes die Bilder verkleinert. Also du kannst bestimmte Grenzen vorgeben und kannst meinetwegen sagen, wenn jemand mit einem iPad kommt, dann beschneide das Bild, auch wenn es eigentlich größer eingebunden ist. Und dann liefert es eben kleiner aus. Das ist gerade auch interessant halt für mit Responsive Design und Smartphones.
Also verringert das auch die Datenmenge des Downloads?
Ah, okay. Wer jetzt, also müsste es, wer jetzt meinen Blog mit einem Smartphone mit 480 Pixel Auflösung aufruft, müsste ein Bild ausgeliefert bekommen, was tatsächlich nur 480 Pixel breit ist. Das verändert aber nicht das Originalbild.
Mhm. Das wäre schon interessant,
und
ja.
Und wenn man das dann nochmal, das ist jetzt der Zaunfall für Grisha, in ein Serendipity-Plugin packen würde, so dass das jeder Laie aufsetzen kann, wäre es natürlich das Allergroßartigste. Weil im Moment ist das Aufsetzen nicht ganz trivial, weil das über die htaccess-Datei läuft und man eventuell noch an der PHP-Datei rumfummeln muss und das ist nicht so Oberend-benutzertauglich. Aber technisch.
Sagt der Herr Brockhaus dazu?
Ja, machbar natürlich, gar keine Frage. Technisch ist das auf jeden Fall machbar, kein Ding. Das ist allgemein, dass das hier irgendwie auch das, was wir vorhin besprochen haben mit dem Autoposting nach Artikel aufsetzen, ist alles machbar, ist eine reine Fleißaufgabe. Ne? Wir können auch ein Plugin bauen, was das Autopost-Plugin ist und da werden halt alle möglichen Services mit befüllt, anstatt über This Then That zu gehen. Alles machbar.
Tun müsste es halt jemand.
Vielleicht gehen wir mal einfach in den praktischen Teil der Angelegenheit und sagen mal, jetzt kommt jemand wie Christian und möchte sich mit Serendipity so ein Mikroblog aufsetzen. Und jetzt mal ganz entfernt von, was wir machen könnten und was für Plugins wir schreiben könnten. Wie würde man im Moment vorgehen? Welche Plugins sind da vielleicht hilfreich? So weiter und so fort. Mhm.
Also im Fotobereich fällt mir an sich ein, es gibt ja quasi auch die Möglichkeit, sich per E-Mail quasi Artikel an Serendipity zu liefern. Und da kannst du auch schon sozusagen Fotos mitliefern, die im Moment aber die Darstellung noch nicht sozusagen sehr perfekt ist. Also das Foto ist relativ klein. Ich kann da eine größere Variante quasi durch Anklicken aufrufen, Robert, das geht.
Lass uns doch erstmal den anfragenden Nutzer fragen.
Genau. Ah, Christian. Entschuldigung.
Nicht so schlimm.
Ja, ich heiße noch Robert, nicht Christian. Entschuldigung, ja.
Ja, also ich habe mal ausprobiert. Ich habe mir also auf meinem Test über Uberspace habe ich mir mal einen Serendipity geklickt und habe mir auch das 2K11-Template installiert, weil ich das einfach schöner fand. War alles sehr schmerzfrei, ging auch relativ zügig. Und ja, dann stand ich da und habe mir halt im Admin-Interface mal so ein paar Plugins angeguckt, aber und auch das WordPress-Anbindung habe ich ausprobiert, die lief auch sehr schön und sehr gut, bis vor kurzem noch. Und war eigentlich relativ zufrieden. Auch das OM-Plugin funktioniert sehr gut, das habe ich nämlich durch Suchen auf Grishas Blog entdeckt und da dachte, das ist doch die Lösung. Das Einzige, was mich jetzt ein bisschen gestört hat, war, ich weiß nicht, ob das generell bei dem WordPress, das muss man vielleicht Grisha beantworten, ob bei dem App WordPress-App ist, wenn du den Artikel erstellt hattest und du gehst danach nochmal in den WordPress-App hin und versuchst den Artikel zu bearbeiten, hast du da schrecklichen HTML-Code für Bilder drin stehen, wo du dann auch nicht mehr das Bild siehst, sondern du musst erst auf die Vorschau, wo der dich dann auf die Webseite weiterleitet, sondern du siehst nur diesen HTML-Code von dem Bild.
Das ist in der Tat so. Das ist leider ein Problem mit dem WordPress-Client. Der hat keinen What-You-See-Is-What-You-Get-Editor. Der hat einfach schlichten RAW-Editor. Dann siehst du wirklich den HTML-Code von dem Artikel.
Auch ja, gut, das
dafür könnte man sich natürlich
etwas unschön.
Natürlich, klar. Auch dafür kann man sich natürlich eine Lösung einfallen lassen, indem man halt hin und her konvertiert. Sowas habe ich mal für Postgres gebaut. Könnte man für den jetzt auch bauen. Auch da gilt wieder, man braucht Manpower.
Wobei ja,
mein Nachteil ist, ich beherrsche kein PHP.
Vielleicht ein, nicht Einwandergänzung, aufgrund sozusagen der Erweiterung der API ist ja quasi jetzt gibt es die Möglichkeit natürlich auch andere Clients zu verwenden, also die WordPress-Blogs bedienen können und da gibt es ja doch ein paar, also auch für mobile Geräte,
ja, die man durchaus verwenden kann. Das mich jetzt interessiert, so als Nutzer, ist das eigentlich ein festgeschriebener Standard, mit dem die sich austauschen, oder ist das was, was WordPress sich selbst überlegt hat?
Es beruht auf einem freien Standard, auf XML-RPC. WordPress hat da drauf noch was aufgeflanscht, zusätzliche Methoden. Also es ist eine API, die viele Blogs benutzen, das XML-RPC. Serendipity hat das schon sehr, sehr früh unterstützt. Blogger hat das, alle möglichen Blog-Software hat das. Und WordPress hat gesagt, okay, die ist sehr schick, die API, aber wir brauchen noch mehr. Wir haben dann zusätzliche Methoden aufgesetzt, die nur WordPress kann. Und das heißt, wenn man WordPress befüllen will, muss man einen expliziten WordPress-Client haben. Die Situation hat sich dann eigentlich auf den Kopf gestellt. Irgendwann gab es dann nur noch WordPress-Clients, die dann davon ausgingen, dass die WordPress-API da ist. Das heißt, mittlerweile, also deswegen sind wir halt auf die gegangen, okay, wir haben sehr viele WordPress-Clients, deswegen unterstützen wir jetzt auch die proprietäre WordPress-API.
Ja, die ist proprietär?
Die gibt es normalerweise nur für WordPress-Blogs.
Ja, das ist ja eigentlich schade, dass da keinen einheitlichen offenen Standard
gibt. Es gibt einen einheitlichen offenen Standard, den ignoriert WordPress allerdings zu einigen Teilen. Also es ist auch WordPress benutzt den Unterbau des XML-RPC-Standards für Blogs, aber benutzt eben sehr viele Erweiterungen, die halt nur dann in WordPress vorhanden sind.
Ah, okay.
Wenn wir ja, daran liegen, dass die mit ihrem WordPress selbst host, also dieses WordPress.com, da wollen die ja auch ein bisschen Geld mit verdienen.
Naja, es hat auch noch den Grund, dass das XML-RPC, es ist uralt und es hat damals hat das Sachen gehabt, also es hat eben noch nicht Sachen unterstützt, die man heute so gerne haben möchte. Darauf ist halt WordPress einfach eingegangen, okay, wir machen jetzt unsere eigene API da drauf, weil wir brauchen einfach mehr. Was ja eine gute Idee ist. Es wäre natürlich schick gewesen, wenn sie sich mit anderen Blog-Softwaren verbunden hätten, um wieder wie damals eine einheitliche API zu machen, aber WordPress ist jetzt halt, kann man so sagen, ein Quasi-Standard, der zurzeit nur in WordPress und eben in Serendipity unterstützt wird.
Also ich muss ehrlich sagen, ich benutze, bin gezwungen, öfter mal WordPress als Blog-Software zu benutzen. Ich finde sie halt nicht so schick. Also irgendwie ist die mir zu träge, zu fett und ich weiß es nicht, irgendwie gefällt mir die nicht so sehr.
Ja. Ja, das ist natürlich Geschmackssache, ne? Also WordPress hat sich sehr durchgesetzt. Es gibt unglaublich viele WordPress-Blogs. Mir geht's genauso wie dir. Ich habe schon mal in einem anderen Podcast gesagt, ich habe noch andere Gründe, die technischer Natur sind, warum ich WordPress nicht nehme, aber Serendipity doch. Aber ansonsten geht es mir genauso wie dir. Also Serendipity ist einfach viel schneller.
Ja, wie gesagt, ich habe halt mich für Octopress entschieden, weil der Umzug des Blogs ist halt sehr, sehr einfach gewesen.
Na klar.
Ja, das HTML-Dateien irgendwo anders hinflanschen läuft überall. Das fand ich immer super. Ja.
Aber was du eigentlich für einen Microblog haben willst, ist ein einfacher Eingang und viele Ausgänge. Ne? Also du willst sehr...
Ja, die vielen Ausgänge müssen am Anfang ja gar nicht sein. Was ich halt gerne möchte, ist halt, dass du da reingehst, der macht vielleicht Twitter, Identica auf Facebook, ne, so. Das reicht ja für den Anfang, ist ja schon relativ viel. Und ich kann halt einfach hingehen, ich häng da drei Bilder rein und zack sind da drei Bilder, vielleicht in einer kleinen hübschen Galerie, wie der Robert das sagte, direkt angeordnet und das wäre schön.
Genau, und die Galerie-Sache kannst du zur Not template-seitig hinbiegen, ne? Das ist, kommt dann drauf an, das weiß ich nicht, wie die per E-Mail oder per App geschickten Bilder da ankommen. Und dann muss man die eben so hinformatieren, dass die sich schön in so einer typischen Galerieansicht nebeneinander anordnen. Das ist nicht ganz trivial, aber wenn man weiß, wie die ankommen, kann man schon was machen.
Also im Moment kommen sie halt per E-Mail relativ, sage ich, nicht sehr schön an. Also zumindest so bei meinen letzten Versuchen, die ich damit gehabt habe, sind es halt dann relativ kleine kleine Ausgaben von Fotos, die auf einmal da auftauchen und so. Und es gibt halt keine Möglichkeit, irgendwie zumindest auch in den Einstellungen des Plugins irgendwie auswählen zu können,
denn da,
wie denn
was
das
kommt
Foto.
Was kommt denn da konkret an, wenn man per Mail postet?
Also, soll ich mal eben, weil ich habe gestern das probiert. Also ich habe gestern mir das Ding angeguckt und es geht natürlich schon, dass du deine großen Bilder genauso wie du sie postest, mit deiner E-Mail ranhängst, auch in den Blog-Eintrag bekommst. Also du kannst genauso wie bei Posterous, ja, kannst du eine E-Mail verschicken mit Attachments. Der Text wird aufbereitet und die Bilder kommen dann in den Post rein, und zwar in der Größe, wie du sie verschickt hast. Außer du stellst es...
Wie das?
Es ist eine Konfiguration im Plugin. Da kannst du sagen, du möchtest die Thumbs haben oder die großen.
Und die Größe der Thumbs.
Dann ist das aber
die
neu.
Größe der Thumbs kannst das aber du neu. Übrigens auch systemseitig einstellen. Ne? Das ist halt relativ klein voreingestellt in Serendipity. Das sind, glaube ich, 210 Pixel oder was ist die Voreinstellung?
Ich glaube, sowas in der Art.
Die kannst du aber natürlich umstellen. Kannst sagen, ein Thumbnail in meinem Serendipity-Block soll 200 Pixel breit sein oder was. Das ist nicht so das Problem.
Genau.
Und dann muss ich zugeben, hätte ich vielleicht aktuell schauen sollen, weil das hätte es damals, vor ein paar Monaten, will ich meinen, nicht gegeben. Aber vielleicht bin ich jetzt irgendwo, hake ich vielleicht jetzt irgendwo.
Ja, ich habe es mir genau deswegen gestern nochmal angeguckt. Also es funktioniert schon ziemlich gut. Also man kann sogar auch mehrere Bilder anhängen und dann in dem Text der E-Mail sagen, wohin die Bilder eigentlich sollen. Das ist ja auch nicht ganz unrelevant. Wenn man es nicht angibt, dann werden die einfach unten drunter geknallt. Ansonsten kann man explizit innerhalb des Textes mit ziemlich simpel zu schreibenden Text sagen, okay, da soll der erste Attachment hin, da soll das zweite hin und so weiter. Sieht schon ganz gut. Kannst du dir in meinem Testblog irgendwas angucken, Robert? Da habe ich genau so ein Ding gemacht. Da ist das große Bild drin und sonst nichts. Mhm. Das sieht aus wie ein Posterous-Block.
Ist das eine Einstellung im PopFetcher-Plugin selber? Ja. Bei der Größe der Fotos?
Ja.
Okay, ich bin nämlich jetzt gerade drinnen und bin jetzt kurz verwirrt, wo das funktionieren sollte.
Ziemlich weit unten gibt es eine Sache, Show Thumbs oder lass es sein.
Was macht denn der PopFetcher? Kann ich da auch irgendwie steuern, dass er mir nur das Thumbnail reinhaut oder macht er automatisch ein Thumbnail mit Link auf das größere Bild? Oder wie funktioniert das?
Der macht er hat genau zwei Möglichkeiten. Entweder macht er dir ein Thumb plus Link auf das größere oder er macht dir das große.
Das wäre natürlich auch nochmal schön, wenn man das einstellen oder hinzufügen könnte, so als Spontanidee. Also, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, ich habe jetzt halt das, also das Foto ist ja normalerweise, denke ich mir, in den meisten Anwendungsfällen vom Smartphone gemacht und da hat es halt ein bestimmtes Format. Nun kannst du sagen, ich will zwar das große Format ans Blog schicken und ich will auch kleine Format in den Blog-Eintrag einbinden, aber ich brauche keinen Link auf das große Format.
Ja, das zum einen. Und was ich mir noch wünschen würde dabei ist, du kannst mein Plugin jetzt einstellen, entweder Thumbs oder groß und das global. Ja. Und ich hätte sehr gerne, dass ich mit meiner E-Mail sagen kann, ich möchte jetzt für diesen Post möchte ich gerne Thumbs haben und für diese möchte ich die großen haben. Kann man auch natürlich problemlos bauen.
Schick. Und grundsätzlich wäre es noch eine Erleichterung, theoretisch zu sagen, wenn mehrere Bilder an der E-Mail dranhängen, dann mach eine Galerie daraus.
Genau. Na,
dass man dann sagen kann, okay, unter den Umständen verändere das Markup, mit dem die Bilder eingebunden werden. Dann wird es nämlich eventuell ein bisschen leichter, die über CSS auszurichten.
Das wäre natürlich sehr, sehr angenehm. Also ja. Noch dazu, wo man sagen muss, also ich weiß nicht, wie es bei Android ist, aber bei vielen iPhone-Kamera-Apps kannst du zwar einen Ausschnitt sozusagen wählen aus deinem Bild, bevor du das dann über die Kamera-App dann quasi per E-Mail verschickst, das Foto. Aber die Größe eines Bildes als solches ist bei den meisten Apps nicht veränderbar. Das heißt, da brauche ich sozusagen noch eine zusätzliche App, ist ein dritter Schritt. Und genau das macht man ja quasi beim Microblocken oft nicht. Ich mache schnell mal ein Foto, will das sofort quasi gepostet haben, weil ich dann eh schon wieder unterwegs bin oder sonst was in der Richtung. Also gerade diese Funktion, sozusagen da mit einem großen Bild umzugehen, ist das, was man eigentlich ja dann ans Blog auslagert, weil man diesen zweiten, dritten Schritt auf dem iPhone oder sonstigen Mobilgerät nicht unbedingt machen möchte.
Du kannst
möchte.
Natürlich bei der Android-Kamera-App, also nicht bei jetzt, sagen wir mal, Instagram, sondern bei der eigentlichen Kamera kannst du ja die Bildauflösung einstellen. Das ist nur nicht sehr bequem. Vor allem nicht, wenn man es ständig verstellt.
Nee, das ist auch nicht das, was man sich unter Microblog vorstellt.
Eben.
Da möchte man tatsächlich genau das haben. Ich schieße ein Foto und schicke es weg, fertig. Und das Blog soll sich darum kümmern, wie es aussieht.
Am besten sogar aus dem Kamera-App nur einen Klick. Also einmal weg und dann hat sich die Sache erledigt.
Ja. Mhm. Da kommen wir gleich zu einem interessanten Thema, das ist Community-Based Open Source. Ich habe mir, wie gesagt, gestern das Ding mal angeguckt, das Plugin, und habe gleich mal in unser schönes S1Y-Forum einen Thread dazu geschrieben, was mir da aufgefallen ist und was man vielleicht anpassen könnte. Da gehört noch dazu, dass man eben, wenn man von Postgres kommt, will man eben nicht nur Bilder, sondern auch Videos und Sounds und sowas ranhängen können. Das sind alles Sachen, die kann man problemlos implementieren. Das ist halt eine Fleißaufgabe. Und das heißt, da bräuchte man wieder Entwickler, die Lust haben, das zu erweitern. Also ich wäre sicherlich...
Also ich würde den Alpha- und Beta-Tester machen. Also ich bin da, habe da Interesse dran. Das
glaube ich. Da bin ich auch dabei.
Also ich bin sicherlich ein Entwickler, der Interesse hat, das zu bauen, weil ich will, muss ja nun auch weg von Postgres. Aber ich bin, ich habe halt auch nur eine limitierte Zeit. Insofern muss man sehen, was da geht. Aber viele Ideen gibt es dafür. Also man kann genau diesen Popfetcher kann man eigentlich als den so umbauen, dass er fungiert wie der Postgres-Eingang. Das ist eigentlich technisch kein Problem. Das ist nur, wie gesagt, eine Fleißaufgabe.
Mich jetzt interessiert noch der Popfetcher. Er sagt ja Popfetcher. Arbeitet der auch mit iMac zusammen?
Nein, das wäre auch noch eine Sache, die ich gerne hätte. Der arbeitet derzeit sehr mit Pop zusammen.
Weil bei Uberspace, wo ich jetzt gerade aktuell bin, bieten nur iMac an.
Die bieten beides an.
Stimmt.
Die bieten beides an? Dann muss ich die Doku nochmal lesen.
Das ist einfach, je nachdem, wie du das abfragst.
Das kannst du bei Pop 3,
wie auch immer. Okay.
Das ist aber ja bei den meisten Webhostern so, dass Pop oder iMap eine reine Frage ist, wie du es in deinem Client einstellst, ne?
Ja, genau.
Es liefert, der Mail-Server liefert sozusagen Pop und iMap aus. Und was du ansprichst, ist eine reine Einstellungssache im Mail-Client.
Ja, also im Endeffekt ist es ein Port. Wenn du den Pop-Port ansprichst, dann ist es halt Pop. Und wenn du den iMap-Port ansprichst, ist es iMap. Aber iMap ist deswegen auch interessant. Da kenne ich mich leider technisch nicht genau aus. Aber ich sehe an den Mail-Clients, dass die informiert darüber werden, wenn neue Nachrichten kommen.
Ja.
Sowas wäre natürlich genial für diesen Service, den wir gerade suchen. Weil derzeit ist es natürlich so, der Pop-Fetcher funktioniert so, dass er über einen Cronjob oder irgendwas, jedenfalls etwas, was in einer bestimmten Frequenz immer wieder nachguckt. Das reagiert, entweder reagiert das sehr schnell, ist dann aber sehr serverlastig, oder es reagiert eben langsam, dann hast du dann deinen Artikel nicht schnell online. Wenn das ginge, dass iMap das Blog informieren könnte, ich habe hier einen neuen Post, mach mal was, das wäre natürlich genial, weil dann hast du wirklich das Post-Feature.
Also, ich weiß jetzt.
Also rein theoretisch gesehen funktioniert das, da müsste halt nur ein PHP-Skript im Hintergrund, also im Daemon-Mode oder so, im Idle-Mode laufen und auf dem iMap verbunden sein. Das zieht dann keine Last, weil der iMap sich dann ja erst meldet, wenn er einen Post hat.
Also das iMap-Ding ist ja
iMap-Idle und Push.
So, dass der,
das geht nur über einen Port, oder kann man kann iMap auch einfach eine URL aufrufen, wenn ich was Neues habe?
Das ist, glaube ich, also dieses Idle and Push ist, glaube ich, eine Konfigurationssache des Servers, und bei Überspace funktioniert das. Du kriegst eine E-Mail, ich zumindest im Thunderbird kriege eine E-Mail in dem Moment, wo die aufschlägt.
Das schafft aber nicht sozusagen jeder Mail-Provider.
Ja, das ist dann ja kaum.
Also ich gehe mal davon aus, nein.
Das ist, also Google Frage schafft des drunterliegenden, der drunterliegenden Mail-Server-Software, und dann sollte das funktionieren, und das.
Also Google kann das, Google Mail.
Ja, also ich kann es als Beispiel nehmen, mein iPhone hat ja auch den Idle-Mode für den Client, und dann, wenn ich jetzt zum Beispiel in Twitter erwähnt werde, meldet sich erst mein Tweetbot und eine halbe Sekunde danach kommt die E-Mail.
Genau, und das ist genau der Vorteil davon. Es ist bloß die Frage, wie das implementiert ist, über eine ständig oben seiende Tunnel sozusagen, eine Verbindung, oder ob es auch möglich ist, eine URL aufzurufen, wenn was Neues kommt. Das wäre für uns natürlich vorteilhaft, weil wir wollen genau nicht möglichst ständig irgendwie ein Skript im Hintergrund laufen haben.
Bei iMap eilt halt ein Client der Server-Software nach dem Aufrufen der neuesten Mails mit, dass er vorläufig keine weiteren Anfragen hat, aber die Verbindung offen halten möchte, falls nur neue Mails ankommen, teilt der Server dem Client dies durch die noch offene Verbindung direkt mit.
Ah, okay. Also über einen Idle-Prozess. Ja, wäre natürlich auch kein Ding. Man kann natürlich auch in das CNTPT-Plugin einen Service reinbauen, der die ganze Zeit rumläuft. Das wäre auch machbar.
Also kurz gesagt, um an der Stelle einen Aufruf zu formulieren, was es braucht, ist jemand, der sich den Pop-Fetcher schnappt und da aufbohrt.
Ja, Ja, noch mehr. Also das Aufbauen, da kann ich sehr viel machen. Was es noch braucht, ist es so, aus dem Content, der ankommt, schicke Oberflächen zu machen. Also wenn ich drei Bilder habe, dann muss eine Galerie draus entstehen. Da möchte man am liebsten ein Template haben, wo ich das reinkippen kann, fertig. Und wenn ich einen Sound habe, was mache ich denn damit? Wie soll der im HTML darstellen? Oder wenn ich ein Video habe, soll ein HTML5 Videoplayer kommen oder was anderes? Da braucht man mehreres. Ne? Man bräuchte auch Designer dafür, die dann so schöne Oberflächen machen, wie Postgres sie gerade bietet.
Muss man einen Schritt nach dem anderen mal. Also ich denke mal, der erste Schritt wäre auch schon mal ein guter, aber natürlich...
Ja, grundsätzlich brauchst du erstmal keinen auch. Designer, sondern du brauchst jemanden, der dir die entsprechenden Frontend-Codes gibt, der also sagt, wenn du ein Video schickst, was ist der korrekte Code, um dieses Video einzubinden, würde man heute wahrscheinlich primär mit dem Video-Element von HTML5 machen, sollte aber wohl ein Fallback haben über so einen Flash-Player, wie es eben ja, YouTube und solche Geschichten auch machen. YouTube macht es noch nicht, aber da schaltest du ja noch um zwischen HTML und Flash.
Dumme Frage, wäre da das Podcast-Plugin irgendeine Hilfe, Unterstützung oder Verbindung dazu?
Du kannst
oder?
Code-Schnipsel aus dem Podcast-Plugin da weiterverwerten, weil das macht ja genau das nur eben für Podcasts.
Naja, man kann da noch weitergehen. Also das Popfetcher-Plugin kann gucken, ob das Podcaster-Plugin installiert ist und dann entsprechende Codes hinterlegen, dass das das Podcaster-Plugin das dann aufhängt. Also das könnte man tatsächlich jetzt schon bauen.
Was mich da in dem Gedanken auch mal interessiert hat, war, ob man das Podcast-Plugin nicht auch missbrauchen kann für Mobile-Podcasting, dass man quasi von seinem Handy die Aufnahme direkt in den Blog hämmert.
Das ist über den Umweg des Popfetcher-Plugins. Wäre das möglich, wenn das Popfetcher-Plugin gerade mit Sounds umgehen könnte? Das ist genau das Problem.
Weil zurzeit betreue ich einen Podcast auf einem WordPress und ich bin mit dem hinterliegenden Podcast-Plugin sehr unzufrieden.
Also ich habe gestern, wie gesagt, mit dem rumprobiert und ich habe jetzt einfach mal blind ein Video an das Popfetcher-Plugin geschickt. Der Witz an der Sache ist, das Popfetcher-Plugin hat das erkannt, hat das wunderbar in die Galerie reingespeichert, hat den Artikel dazu gemacht und dann wusste es aber nicht weiter. Da fehlt einfach nur noch ein kleines Ding. Was mache ich eigentlich mit dem Video, wenn das an meinem Artikel ankommt? Da wäre schon gut, das könnte man ziemlich schnell bauen, dass das Video dann, was ja schon da ist, in den Artikel mit eingebaut ist, wenn man den entsprechenden Code kennt. Genau das gleiche gilt natürlich für Sounds und somit könnte man das relativ flott zum mobilen Podcaster-Plugin aufbauen. Das wäre jetzt nicht so das Ding.
BPD kann schon viel geile Scheiße.
Ja.
Das haben wir noch offen zum Mikroblogging. Vielleicht machen wir
ich wollte noch sagen, da waren noch zwei Sachen, eine Sache, die mich noch etwas gestört hat an dem Serendipity. Da hatte ich nämlich nur ein Seitenleitenwissen. Das ist eigentlich nichts bedeuten.
Du bist 3:1. Kannst du eigentlich auch gestern
Matthias? Nein. Ich meine, es ist nur eine Kleinigkeit, die ich vielleicht, ich habe ja meinen Octopress-Blog und ich würde gerne meinen Mikroblog in der Seitenleiste meine letzten Artikel auf meinem Hauptblog anzeigen. Das Problem ist, Octopress stellt kein RSS dar, sondern nur Atom. Und Atom versteht das Seitenleisten-Plugin
nicht. Gottes Willen ist Atom.
Atom ist der RSS-Nachfolger, quasi.
Bist du sicher, dass das nicht kann? Weil es gibt einen Seiten...
Also ich habe es eingebunden, ich kann dir den Link gerne schicken, aber das... dieses RSS-Feed-Widget.
Ah, das kann kein Atom.
Und wenn ich dann den Atom-Feed einbinde, schießt er mir weg und sagt, also er springt da raus, sagt, er kann nichts mit anfangen. Und dann habe ich mal Spaß, aber von einem WordPress einen RSS-Feed eingebunden, den kann er lesen.
War das ein...
Aber den...
Genau. Die ist das Serendipity-Forum bekannt?
Noch nicht.
Das ist der erste Anlaufpunkt für solche Sachen. Also es gibt ein ziemlich gut besuchtes Serendipity-Forum, wo die ganzen Gurus drin sind, wie Garvin, unser Oberchef, wo auch Matthias drin ist und wo wir auch alle drin sind. Und
ich soll mich vielleicht mal anmelden.
Bitte.
Ja, das wäre genau. Das kann das ja. Das sollte ich immer die Shownotes packen.
Das wäre genau so ein Anlaufpunkt. Da könntest du sagen, guck mal, ich habe hier das RSS-Plugin und ich hätte gerne das und das dann, dass es das und das kann. Da wird sich immer, wenn jemand Zeit hat, wird sich da immer jemand finden, der das einfach mal implementiert. Also das wäre zum Beispiel eine Sache, die ich locker implementieren könnte, weil das kann nicht so schwer sein, das auf Atom auch noch umzutrimmen.
Das macht der Brockhaus am Wochenende vor Frühstück.
Genau, beim Kaffee trinken.
Das hat er morgen früh bis 10 Uhr fertig.
Vorstellbar.
Was war das zweite? Das heißt,
wenn der Podcast rauskommt,
ja, ich überleg grad,
braucht man das dann gar nicht mehr, da kann man die Stelle jetzt rausschneiden, weil sie eh nicht mehr aktuell ist.
Ja, das könnt ihr dann gerne machen.
Naja, das ist halt ein Beispiel, so was funktionieren kann. Das können die Hörer gerne hören.
Ja, hey, da sehen Sie, wie schnell da reagiert wird. Also.
Genau.
Ja. Beim zweiten habe ich jetzt, glaube ich, den Faden verloren, glaube ich.
Das tut mir leid.
Ja, das macht nichts. Vielleicht fällt es mir gleich noch ein.
Dann kann das so schlimm nicht gewesen sein.
Nein, das waren ja auch nur Kleinigkeiten, wie ich bereits gesagt habe. Das war nichts Gravierendes.
Na, vielleicht kommt es noch. Also,
ja, vielleicht kommt es, melde ich mich gleich.
Was wir noch auf dem Zettel haben, ist Kommentare. Es kann sein, dass zumindest in Tumblr zum Beispiel kennt gar keine Kommentare, glaube ich. Die haben nur dieses Reblogging und Liken, aber so richtig kommentieren in Form von Text unter einen Post schreiben,
kennen die, glaube ich, nicht. Ich glaube, man kann Discuss bei denen einbinden, wenn man will.
Das kann natürlich sein. Und auf Discuss sind Grisha und ich seit einer Stunde ziemlich pissig, aber das ist eine andere Geschichte. Aber jetzt nehmen wir mal an, ein Microblog mit Serendipity soll keine Kommentare haben. Dann ist der Fall gegeben, wo ich sagen würde, dann braucht es vielleicht nicht ein spezielles Template, aber dann muss man was anpassen. Ich kann natürlich in einem Serendipity-Blog einstellen, nimm keine Kommentare an und nimm keine Trackbacks an. Und Grisha, nimmt der Pingbacks eigentlich immer an oder wird das mit abgeschalteten Trackbacks
auch deaktiviert? Das kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber ich vermute, es wird auch mit deaktiviert.
Okay, dann muss man aber noch im Template die Kommentarausgabe abschalten. Aber sonst gibt er bei abgeschalteten Kommentaren geben die meisten Templates zumindest trotzdem den Kommentarbereich aus und das sieht dann immer nicht so schön aus. Das sollte man aber in besagtem Serendipity-Forum schon finden, wie man das ausschaltet. Ach. Das ist einfach nur ein bisschen
Code entfernen. Ja, das ist eine schicke Option für 2K11.
Nein, keine Optionen.
Mir ist jetzt wieder eingefallen. Eingefallen.
Ja.
Ich habe für das Twitter und Identica Plugin, da gibt's ja die Möglichkeit, Kurz-URL-Dienste auszuwählen. Und mir fehlte halt einfach nur diese kleine Option, dass man da eine eigene URL reinstellen kann, wenn man einen eigenen Short-URL-Dienst betreibt. Das geht?
Geht doch.
Dann muss ich das mal updaten. Ich glaube, dann habe ich dann.
Also erstens mal, Christian, musst du deine Plugins immer schön updaten.
Obwohl ich ehrlich gesagt etwas verwirrt bin, weil ich nicht genau weiß, wie das, glaube ich, funktioniert. Er sagt mir mal an.
Plugins ist total simpel. Du installierst dir das Spartacus-Plugin und dann hast du keine Sorgen mehr. Und dann aktualisierst du die
regelmäßig. Aber ich weiß nicht, ob ich die aktualisiert habe oder nicht. Ich bin da immer etwas verwirrt bei der Ausgabe, muss ich ehrlich zugeben.
Deswegen sollst du ja Spartacus benutzen, weil Spartacus dir dann ja sagt, ob es Aktualisierung gibt oder nicht.
Moment, ich muss jetzt mal eben den Blog aufrufen und das überprüfen.
Und das mit den eigenen URLs müsste doch gehen, weil zum Beispiel der Robi
macht das doch. Das ist ja auch nicht das Problem, weil das ist ja, der macht ja im Prinzip nichts anderes, als das Bitlay oder so macht, sondern eine URL, definierte URL aufrufen, die genau auf diese Beweise funktioniert. Du übergibst eine URL und kriegst einen Kurzlink zurück. Das heißt, man könnte auch im Plugin das direkt austauschen wahrscheinlich, wenn man da visiert ist.
Also wie gesagt, der Rovi macht das meines Wissens. Der betreibt einen eigenen URL-Kürzer und befüttert, wenn ich mich nicht täusche, den aus dem Microblogging-Plugin. Und
jetzt auswählen.
Ist der Punkt, wo Grisha dann endlich mal sagt, natürlich geht das.
Halt tatsächlich.
Weil das Einzige, was ich da finde, ich bin jetzt gerade im Plugin, ist dieses der Verweis auf das Linktrimmer-Plugin, wobei ich ehrlich gesagt, das habe ich noch nie ganz durchschaut.
Ja. Dann war das nicht Microblogging, sondern Linktrimmer, aber dieser Vorgang zu sagen, ich möchte mit einem eigenen selbstgehosteten URL-Kürzer URLs erzeugen und die in Serendipity verwenden, das müsste bereits gehen.
Weil, wie gesagt, das ist genau ein Spezialfall. Das Microblogging-Plugin kann genau dieses Linktrimmer-Plugin unterstützen. Das hat Rovi genau gemacht. Er hat auf seinem Blog hat er das Linktrimmer-Plugin drin, was den URL-Shortener liefert. Und dieses Ding kann von Microblogging-Plugin unterstützt werden, aber kein generisches. Also du kannst nicht sagen, ich habe hier eine beliebige URL und da packe ich einen beliebigen URL hinein und da soll dann ein Shortlink bei rauskommen. Sowas gibt's nicht.
Das war aber schön.
Ja, technisch denkbar.
Ja, technisch ist scheinbar alles möglich.
Es ist nicht die Frage, ob es geht, es ist die Frage, wie es geht.
Das ist eher die Frage, wann es geht.
Aber ich meine, das Linktrimmer-Plugin funktioniert doch anders, oder? Dass das den eigenen Blog als Linktrimmer benutzt.
Exakt, ich. Genau so ist es. Ja. Und das ist genau das, was Robi macht, soweit ich weiß. Der hat irgendeine Domain, wo wahrscheinlich auch sein Serendipity-Blog draufläuft. Und das benutzt dann dieses Linktrimmer-Plugin. So nehme ich an, weil es gibt keinen generischen Mechanismus tatsächlich, wie du schon richtig sagst, der beliebige Link-Kürzer da einfach einpflegen kann.
Weil ich benutze aktuell...
Ich sehe schon, wir müssen Rovi mal einladen, glaube ich.
Also ich benutze aktuell einen URLs und habe da einen relativ schönen Kurznamen und das wäre halt schade, wenn ich den nicht benutzen kann. Weil das Problem ist, damit habe ich mir auch gerade mit den If-Then-Then-That-Leuten ausgelassen, dass die das nicht unterstützen, ein eigenes System. Man kann zwar Bitlay benutzen, aber muss man wieder einen anderen Hersteller, also eine andere Dienstleistung in Anspruch nehmen, was man ja nicht will, weil wieder Fremdhosting. Und die sagen, sie werden mal gucken, wann sie es denn mal implementieren, aber sie sagen mir dann Bescheid.
Tja, das ist der Unterschied von kommerziell werdenden Services und Open-Source-Services, würde ich sagen. aber das Problem, dass man sowas nicht einpflegen kann, ist ein historischer Grund, weil das Microsoft-Plugin hat früher, um die Tweetbacks zu finden, also alle URLs, die auf deinem Blog zeigen, musste es wissen, welche URL-Kürzer es gibt. Deswegen ist das limitiert auf eine zwar große Menge, aber eben auf eine limitierte Menge. Das ist mittlerweile aber nicht mehr notwendig. Somit könnte man es jetzt tatsächlich bauen, dass man auch generische URL-Kürzer da einfach angeben kann.
Weil prinzipiell muss man ja nur eine URL, also eine frei definierbare URL setzen und sagen, hey, der muss mir das in dem Format zurückliefern. Also ich muss einfach nur einen Link dahin schicken, also dann den Link austauschen an der Stelle, das dem Shortener schicken und der schickt mir irgendwas zurück, wo irgendwo ein Kurzlink drin ist. Den muss ich nur rausfiltern. Im Prinzip ist es das.
Da wird es halt nur schwierig, das zu konfigurieren, weil das irgendwas muss das Plugin natürlich wissen. Also wo finde ich denn jetzt eigentlich die verkürzte URL? Aber das kann man sicherlich auch machen.
Soll man jetzt einen Aufruf machen? Die ersten 10 Entwickler, die sich bei uns hier melden, die werden von uns irgendwie besonders gelobt im nächsten Podcast oder sowas?
Die kriegen kostenlos ein Serendipity.
Ich weiß nicht.
Ja, gerne. Schicke ich auch sogar nach Mexiko von mir aus. Also
Eine Serendipity, was? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
Ein Serendipity. Oh, der hast du schon ein Serendipity-Buch?
Ja, das liegt hier bei mir am Schreibtisch. Das habe ich mir während der Aktion geholt und auch ein bisschen was gespendet. Also.
Ah, naja, doppelt und dreifach lobenswert. Also.
Ich habe mir gedacht, für den Preis ist das unterstützenswert.
Gut so. Na bitte, da haben wir ja sogar jemanden da dabei, der mitgemacht hat bei der Spenden, also bei der Aktion. Wunderbar. Also außer uns natürlich. Also
ich habe die Aktion auf Twitter entdeckt und dachte mir, das ist eine coole Sache, weil das Buch auch sehr interessant aussah und ich auch gerade in dem Phase war, wo ich mir einen Testvlog mit Serendipity aufgesetzt hatte. Mhm. Wie gesagt, ich bin nicht der PHP-Programmierer, aber das muss man vielleicht mal ändern oder so.
Gerne, Mitentwickler werden ja gerne.
Kann ich jetzt gar nichts dazu sagen.
Ja, ich habe einen Kollegen, der hat mir Ruby beigebracht mit den Worten Friends don't teach friends PHP.
wenn ich mal Jehova sagen darf, ich würde genau das Gleiche sagen.
Er zieht sogar immer auf Konferenzen und WLAN Access Point mit genau dem Namen auf.
Also ich sage nichts dazu, ich kann nichts dazu sagen. Ich frage noch, gibt es noch eigentlich was anderes, was wir zum Thema Microblogging noch rund um Serendipity für erwähnenswert halten?
Wir hatten noch den Punkt mit dem Template, wo ich jetzt so sagen würde, im Prinzip braucht man da eigentlich soweit nichts Spezielles. Sei denn, du würdest jetzt wirklich an den Punkt gehen, dass das wie bei Tumblr so unterschiedliche Posttypen kennt.
Nee.
Aber auch das, wie Grischa schon sagte, hängt eigentlich eher von dem ab, was Popfetcher oder XMLRPC heißt das.
Nee, das muss ja auch gar nicht eigentlich. Eigentlich ist das ist was Kosmetisches, würde ich fast sagen. Es ist ja für die Grundfunktionalität gar nicht notwendig.
Ah ja, auch Kosmetik ist Grundfunktionalität, hallo.
Ich bin da eher der Pragmatiker, solange es funktioniert, kann man da sicher noch was machen.
Ja, Also theoretisch kann man natürlich sagen, vielleicht möchte man tatsächlich für so einen Mikroblog eher ein mobiltaugliches Template. Mhm. Ich glaube, die Leute neigen dazu, gerade wenn die Posts dann eben auch über Twitter angekündigt werden, neigen wahrscheinlich auch relativ viele Leute dazu, die mobil zu lesen.
Das ist dann wahrscheinlich der Punkt, dass man da die mobile Ansicht vereinfacht wahrscheinlich.
Andererseits würde ich aber auch sagen, dass im Prinzip jeder heutzutage ein mobiltaugliches Template haben sollte. Das Problem ist, es gibt noch nicht so viele.
Du hattest noch die Frage gestellt, welche Plugins sind eigentlich alles hilfreich dafür? Ich glaube, wir haben gar nicht unbedingt alle genannt.
Ja, das kann sein.
Weiß ich nicht. Also Popfetcher ist klar und XML-RPC, um das mit WordPress-App da zu machen.
Bei Microprod gibt es ja einmal die Eingänge und dann die Ausgänge immer. Ne? Das, für die Eingänge sind genau das XML-RPC-Plugin und das Popfetcher-Plugin da. Die Ausgänge heißt, das ist so, wie mache ich daraus Schmuck und wie, das sind zwei Sachen noch. Also wie bereite ich den Artikel auf und danach kommen dann erst die Ausgänge. Das heißt, wohin geht das Autoposting? Autoposting, da brauchen wir genau das Microblogging-Plugin, was genau diese Sachen macht, nach Twitter und Identica rausschieben. Und dann gibt es halt noch mehrere Plugins, die das Ganze aufhübschen, was man ja gerne haben will, was man von Postos erkennt. Einmal das O-Embed-Plugin, was Christian ja schon genannt hat, womit man ziemlich simpel aus kleinsten Angaben schön aufbereitete Sachen machen kann. Das ist das Lightbox-Plugin, was aus Bildern auch eine schöne Galerie machen kann zum Beispiel. Das Podcasting-Plugin haben wir schon genannt. Also man könnte tatsächlich auch anfangen, mobiles Podcasting damit zu betreiben.
Das mein Ziel ist auch nachher, also das muss ich so sagen.
Also so kleiner Schmuck, den ich so von, ich habe mal ein bisschen rumgeguckt, was macht denn Postgres eigentlich und wie kann man das in Serendipity nachbilden? Eine Sache, die Postgres macht, ist zum Beispiel die Artikel der Geokoordinaten zu vertaggen. Das kann man machen mit dem Geotag-Plugin. Dann gibt es solche Sachen wie Likes. Das ist normalerweise sind Likes ja so ein Community-Ding, aber auch das kann man natürlich auch machen mit einem selbstgehosteten Plugin. Dazu muss man nicht unbedingt Facebook oder irgendwas nehmen, sondern zum Beispiel das Karma-Plugin.
Wollte ich gerade sagen, Karma haben wir ja. Das ist zwar jetzt weniger Like als viel mehr Bewertung.
Das kann unter anderem aber auch bewerten. Du kannst da hast so einen Schieberegler, wo du sagen kannst, es ist mir 5 Sterne wert oder 3 Sterne wert.
Ach so, quasi die Amazon-Artikelbewertung für deine Artikel im Blog.
Das ist halt wie ein Like, ne? Also kannst du ein bisschen klarer sagen, wie genau du das magst. Aber es ist halt im Prinzip die Like-Funktion.
Was ich auch noch persönlich sehr interessant fand, das habe ich auf deinem Blog gesehen, Grischa, das war dieses Comment Spice.
Ah, ja, das ist meine Spielwiese, ja.
Ja, das fand ich auf den ersten Blick sehr interessant, auch für Microblog, weil das da Audio-Antworten und so gab und das fand ich sehr schick.
Ja, das ist so eine Technikspielwiese von mir. Aber das werde ich wohl doch mal demnächst mal releasen müssen, weil allein dieses der Autor hat das und das letzte Mal geschrieben, das ist eine schöne Funktion, glaube ich. Also ich merke immer mehr.
Und das ist ja auch ähnlich, Entschuldigung, dieses auf die eigenen Posts verweisen, hat ganz fast genau ein bisschen was von Rebloggen. Ja, das ist zumindest ein Ansatz zu einer Vernetzung von selbstgehosteten
Mikroblogs. Im Blog-Universum ist ja was anderes. Das ist für mich das Trackbacking.
Ja, klar.
Wenn du auf normalerweise einen Blog hast, ja nicht einfach den Artikel des anderen einfach drin unkommentiert, sondern es ist normalerweise, kommentierst du auf den Blog-Eintrag eines anderen und schreibst dann was dazu. Dadurch entsteht ein Trackback. Die Trackbacks sind eigentlich für mich das noch am nächsten Analogon zu den Tweetbacks und den Rebloggings.
Hat eigentlich von euch jemand schon mal dieses Newsbox-Plugin verwendet?
Box sagt mir gar nichts.
Oh, Urzeiten mal.
Oder ist es überhaupt doch verwendbar?
Das kenne ich gar nicht.
Ich auch nicht.
Ist das, womit du im Inhaltsbereich kleine Boxen einbauen kannst.
Ja, also er nimmt sozusagen eine Kategorie und diese Einträge macht dann kein Artikellisting, sondern macht sozusagen daraus kleine Newsboxes, was ja quasi für ein Twitter-ähnliches Dingens vielleicht interessant wäre, aber ich habe es selber nur vor Jahren mal verwendet, das bei mir nur totalen Unsinn erzeugt, aber es lag vielleicht auch an mir und meiner Unfähigkeit mit dem Thema Template
das
umzugehen.
Das Plugin ist sehr, sehr alt. Es ist von jemandem, der auch nicht mehr aktiv ist in der Community und insofern wahrscheinlich schlecht gewartet. Mhm. Und es war so eine Art Vorstufe zu diesen Magazin-Templates, wie jetzt meinetwegen Mimbo oder das Kinetic, wo du halt sagen kannst, ich habe auf meiner Startseite unten was weiß ich, 2 oder 3 Boxen und die geben jeweils einen Artikel aus einer bestimmten Kategorie aus. Das kannst du mit Newsbox machen. Wer ein bisschen fortschrittliches Templating kann, kann das ohne das Plugin machen. Aber es ist halt der Ansatz, dieselbe Funktionalität über ein Plugin beizustellen.
Was mich noch...
Wie gut das...
Erstmal ausreden, sorry, dann komme ich gleich.
Wie gut das heute noch funktioniert, wie gesagt, weiß ich nicht. Es ist von Jude. Jude hat sehr, sehr lange schon nichts mehr mit Serendipity zu tun. Ich nehme an, dass da auch niemand anders bei war. Keine Ahnung.
Ja, was mich noch zu diesem Geolocation interessiert, das fand ich auch ein sehr interessantes Thema. Wenn du im WordPress kannst du dem ja sagen, er soll dem Post das den Ort mitschicken. Das kann das übernehmen, oder?
Ja, das kannst du übernehmen, ja.
Ah, wunderbar, herrlich.
Ich habe noch eins in der Liste der Plugins, die mir noch aufgefallen sind. Bei Postgres hat man den Kommentarbereich, im Gegensatz zu Tumblr sind da Kommentare sehr gewünscht und unterstützt. Und diese Kommentare, die haben normalerweise IDs. Also man kann immer zurückverfolgen, wer das eigentlich ist, der da gerade Kommentare schreibt. Das macht man über Bilder und Links auf das Blog. Dafür würde sich natürlich das Avatar-Plugin anbieten, weil es gibt jedem Kommentator eine eigene ID mit einem eigenen Bild. Wenn er tatsächlich schon irgendwo eine ID hat, wie eine Twitter-ID, eine Gravatar-ID, dann wird die halt genommen. Ansonsten wird dem der E-Mail, die er angegeben hat, eine zugeordnet. Somit hat man so eine Art Emulator für Community, kann man sagen. Also ich erkenne in meinem Blog sofort, wer kommentiert denn da gerade. Das sind immer wieder die gleichen, die sehen auch immer wieder gleich aus und damit hast du so ein Gefühl der Community.
Obwohl du...
Was ist denn der praktische Nutzen da drin, wenn ich jedem Kommentator eine eindeutige ID zuweise?
Nutzen ist, nee, was heißt Nutzen? Das ist einfach, ich weiß genau, wenn ein Kommentar von Robert kommt, dann sehe ich, das ist Robert. Das ist einfach angenehm. Du hast so ein Community-Gefühl. Ich kenne mittlerweile all die ganzen Kommentatoren in meinem Blog, nahezu alle, außer die Spammer natürlich. Aber ansonsten kennt man die irgendwann. Und das ist so dieses Gefühl, was du bei Postgres hast. Bei Postgres habe ich auch so ein Netzwerk von Leuten, mit denen ich gegenseitig kommentiere. Und die erkennt man sofort am Namen, am Bild und, weiß der Geier, an dem Link zu ihrem Postgres-Blog. Das Gleiche kann man damit natürlich emulieren. Dieses Gefühl der Community.
Geht das nicht auch rüber in was ja einige Leute machen schon, was nicht sehr blogtypisch ist, was es aber gibt, dass man kommentieren nur für registrierte Benutzer erlaubt. Und dann haben die ja sehr wahrscheinlich eine eindeutige ID. Ja,
das würde ich sagen. Also dann definierst du dein Blog als Community-Insel sozusagen. Das heißt, du kannst nicht mehr User aus der weiten Welt nehmen, sondern das sind dann wirklich nur noch User in deinem Blog. Das ist eine klar von sich von anderen separierte Community. Das ginge mir ehrlich gesagt zu weit.
Ja, gehört für mich auch immer zu den Anwendungsfällen, wenn das einer im Forum erwähnt, wo ich dann immer denke, warum macht ihr sowas mit einem Blog?
Das Blog halt benutzt, weil das Community-Plattform ist ja möglich. Also ich habe auch schon mal so einen Blog tatsächlich aufgesetzt. Das war ein Blog für eine Familie, die wollte sich planen eine Heirat. Das ist, da willst du keine große Software für aufsetzen, sondern nimmst du halt Serendipity für, definierst ein paar User und fertig ist die Kiste. Schaut, dass es nach außen ab und gut ist.
Ich hätte dann auch noch ein Plugin, nämlich etwas, was eigentlich Soup.io zum Beispiel macht, nämlich Soup.io bietet eher nicht die Möglichkeit, sozusagen nach außen zu verteilen, aber sich sozusagen reinzuholen, Artikel automatisiert, und da wäre natürlich zum Beispiel der ISS-Aggregator eine Möglichkeit bei Serendipity. Ich habe das schon einige Male ausprobiert, zum Beispiel mit Flickr. Also quasi, man kann quasi jedes neue Foto, das man Bild, das man in Flickr hochlädt, auch als jeweils einzelnen Artikel dann über den ISS-Aggregator auch in seinem Blog posten. Und das kann man natürlich auch mit allen möglichen anderen Diensten natürlich kombinieren. Also rein theoretisch könnte ich auch jeden einzelnen Tweet sozusagen posten und
gucken. Oder jeden
in meinem Blog, wenn ich das möchte.
Google Plus Eintrag ging dann jetzt auch.
Genau, also ich könnte quasi Serendipity so als Sammelpunkt für alle meine anderweitigen Aktivitäten, sofern sie einen ISS-Feed anbieten, verwenden. Die Aufbereitung der einzelnen Artikel ist natürlich damit eine andere Frage, aber prinzipiell kann es mal der ISS-Aggregator.
So in Richtung Livestream.
Ja.
Das gab's also nicht live mit V, sondern live mit F, wo man sagt, hier ist alles, was ich so im Netz mache, gebündelt. Yep. Was mir gerade noch einfällt, was spannend ist, vielleicht ist Importfunktionen. ne, jemand, der ein selbst gehostetes Mikroblog hat, will vielleicht ein bereits existierendes Mikroblog importieren. Da wäre es vielleicht mal spannend, habe ich jetzt aber absolut keine Ahnung von, Import von Tumblr oder von Postgres in Serendipity funktioniert.
Also im Moment glaube ich gar nicht.
Einerseits,
weil du kannst sozusagen bestehende, also Artikel aus Postervos an Serendipity schicken, also das geht, aber
ich meine aber schon eher, ich habe hier einen Haufen Daten, meinetwegen einen RSS-Feed aus, sagen wir mal, einem, weiß ich nicht, Postgres gab RSS-Feeds, Tumblr,
Also ich muss dazu sagen, ich hatte bei Postgres ursprünglich gepostet und wie ich dann meine Sachen nach Octopress gekriegt habe, war ein bisschen abenteuerlich. Weil es gibt an sich von Postgres kein vernünftiges Download-Tool, weil die API-Aufrufe irgendwann beschränken. Das heißt, mittendrin bricht dein Downloader-Tool irgendwann ab. Also aktuell ist das noch so. Ich weiß nicht, damals war es noch so, ob das aktuell so ist, weiß ich nicht mehr.
Ich habe alles rausbekommen mit dem Tool, das es für den Mac gibt.
Ja, gut, aber ich habe keinen Mac, das heißt, das ist für mich keine Option gewesen.
Ja, ich kann das sagen, ich habe nur Mac, also keine Ahnung, ob es für auf PC-Basis etwas Gleichwertiges gibt, also da für Windows-Basis was Gleichwertiges gibt.
Da bin ich den Umweg gegangen. Auf WordPress.com gibt es nämlich eine Option, Postgres zu importieren. Das heißt, ich habe mir das Ding nach WordPress.com geholt, habe das Zeug dann exportiert als WordPress-File-Format und dafür gibt es einen Ruby-Skript, der dann das dann nach Octopress trägt.
Ein WordPress-Importer hätten wir auf Serendipity.
Also ich kenne zurzeit aktuell nur WordPress.com, die so eine native Funktion bieten. Die ist nicht, ich glaube, die ist nicht mal im Open Source Client drin. Die ist wirklich nur in WordPress.com drin.
Ja, ich glaube, das haben sie damals angeboten, so in dem Motto so, hey Leute, wer weiß, wie lange Postgres noch existiert, kommt jetzt zu uns, importiert's euch. Also da haben wir, glaube ich, kurz einmal drüber geredet, glaube ich, Grisha, oder kurz einmal gab es die Idee, ob man das auf Serendipity auch anbieten sollte, quasi.
Das ist wieder eine Sache, die auf meiner sehr langen To-Do-Liste steht.
Nein, das war jetzt das sollte jetzt bitte kein weder Vorwurf noch Hinweis sein, sondern das ist kurz mal überlegt war, aber mir ist schon klar, dass das einiges an Aufwand
bedeutet. Das habe ich auch so nicht verstanden, aber das ist, ich denke auch, dass es sehr gut wäre, einen Postgres-Importer zu haben. Serendipity bietet sehr viele Importer an, unter anderem den RSS-Importer, mit dem man schon Postgres importieren könnte. Allerdings ist das nicht optimal. Es bietet einen WordPress-Importer, das heißt, man könnte den gleichen Umweg gehen, den Christian gegangen ist. Man legt sich bei WordPress.com eins an, importiert dorthin Postgres und von WordPress.com rein nach Serendipity. Wäre natürlich sehr schick, wenn man einen direkten Postgres-Importer hätte. Würde sich anbieten, wenn ich den bauen würde, weil ich kenne mich mit der Postgres-API mittlerweile ziemlich gut aus. Ich weiß auch, was diese API-Begrenzung ist und wie man die locker umgehen kann. Aber wie immer, ein schlechtes Zeitproblem. Ich hätte den auch sehr gerne, ich muss bloß Prioritäten reinsetzen. Und im Moment interessiert mich gerade das Podfetcher-Plugin ziemlich doll, muss ich sagen.
Ja, das ist auch sehr gut, ja.
Egal, was du machst, alles gut.
Übrigens, ja. Ich lese übrigens gerade, es gibt auch eine Funktion oder einen Dienst, weiß ich nicht genau, die Tumblr nach WordPress exportieren kann. Insofern könnte man auch da wieder sagen, da können wir den Umweg gehen. Tumblr exportieren. Ich rausfinde, wo dieser Dienst genau
ist. Das ist doch genial. Da kann man WordPress als Exporter benutzen. Das kann jeder machen. Siehst du,
WordPress
ist doch sehr wichtig.
WordPress ist das Werkzeug für Serendipity. Das hat natürlich was.
WordPress wird als Exporttool missbraucht hier.
Für irgendwas muss das ja gut sein.
Ja, genau. Ja. Gut, also, aber das war es jetzt schon wieder mit dem WordPress-Pashing. Also wir sind ja hier nicht so, also. Wir lieben ja unsere Konkurrenz.
Ja.
Ich glaube nicht, dass das, also, naja, egal.
Ja, das ist ja schon schon eine versteckte Ironie oder Zynismus, wenn man es so bezeichnet, ja. Okay.
Ich glaube, jetzt fällt keinem mehr was ein.
Keine Ahnung, Christian, fangen wir trotzdem nochmal, Christian, hast du noch Wünsche an die Chance jetzt? Etwas los, ganz öffentlich loszuwerden?
Na, aktuell bin ich sehr zufrieden. Ich muss mich halt noch an das Admin-Interface ein bisschen gewöhnen, weil ich, ja, das ist nicht das Einfachste unbedingt zwischendurch. Wenn man jetzt öfter mal WordPress benutzt hat, ist das Interface doch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, finde ich.
Da kann Matthias was sagen, durch, oder?
Ja. Es ist ja so, dass wir generell an dem Also das Problem haben wir natürlich erkannt. Das derzeitige Admin-Interface ist a pain in the ass, wenn man es umgestalten will. Theoretisch kannst du das die Verwaltungsoberfläche von Serendipity auch, die ist auch themebar. Es gibt nur verdammt wenig andere Themes als das im Moment standardmäßige, weil es eben schwierig zu stylen ist. Da sind wir im Moment dran. Das ist aber nichts, was jetzt innerhalb der nächsten 3 bis 6 Monate sich ändern wird. Zumal es, wenn es denn mal fertig ist, unglaublich getestet werden muss. Dafür ist das Backend einfach zu wichtig. Aber ja, es gibt Ansätze, da ein neues Standard-Theme zu bauen, und es gibt Entwürfe, und es gibt viele, viele, viel, viel Mithilfe von Ian und von Only, die das ganze Backend smartifiziert haben, damit wir Designer, die wir nicht richtig PHP können, das schöner umgestalten können. Aber wie gesagt, das wird nicht innerhalb der nächsten 3 bis 6 Monate vorzeigbar sein. Dafür ist da zu viel zu machen und zu viel zu testen, aber das Problem ist erkannt.
Ich sehe es nicht so als, ich sehe es nicht so als Problem, sondern eher als Umgewöhnungssache, weil man vorher was anderes gewöhnt war, und man kann sich, man kommt damit klar, also es geht schon.
Man könnte genau andersrum auch sagen, wenn man von Serendipity auf WordPress umsteigt, steht man auch mal kurz mal da, also.
Ja. Jedes Mal, wenn ich in einem WordPress-Blog bin, denke ich, was ist das denn hier? Das ist tatsächlich, das ist so, das ist reine Umgewöhnung. Naja.
Es gibt da derzeit übrigens einen lustigen Zwischenschritt. Den habe ich auch vor ein paar Tagen wieder in dem allseits bekannten Serendipity-Forum kennengelernt. Und zwar hat Ian das Dashboard-Plugin, hat er sehr aufgebohrt, dass man auf der Startseite sieht man erstmal alle wichtigen Sachen, die im Blog gerade zu tun sind. Also solche Sachen wie Kommentar moderieren, bla. Artikel, die noch zu editieren sind und sowas alles. Und er hat auch die Möglichkeit eingebaut, dass man die Leiste an der Seite, wo die ganzen Funktionen untergebracht sind, einfach wegklappen kann. Und das Dashboard-Plugin bietet die dann als Dropdown an. Das ist einfach, kann man als Designstudie ansehen, aber es ist schon eine deutlich schönere Oberfläche, finde ich. Funktioniert schon erstaunlich gut. Das ist ein Proof of Concept und kann schon sehr, sehr viel. Geht mir sehr gut. Mhm. Ich habe es tatsächlich sogar schon in meinem Live-Blog jetzt drin.
Ist das Dashboard jetzt besser oder ist das schon quasi über Spartacus erhältlich?
Also das Dashboard selber ist über Spartacus erhältlich, allerdings nicht das Proof of Concept Dashboard. Das Dashboard, was du über Spartacus bekommst, gliedert sich normal ins.
Ist das klassische.
Genau, das gliedert sich normal ein und bietet auch so ein paar Aufgaben, bietet es schon an. Das Proof of Concept ist Teil in dem GitHub Repository von Ian ist das drin. Das kann man einfach drüber kopieren über das normale Dashboard und dann kann man es sich ansehen.
Okay, ich glaube, ich muss doch mal was mit GitHub lernen.
Nee, brauchst du gar nicht, weil bei GitHub kannst du es einfach runterladen wie ein normales Plugin.
Na geh, jetzt hättest du mich animieren können.
Das nee, stimmt, das ist sogar ziemlich schwierig, weil es geht nicht. Du musst unbedingt GitHub lernen.
GitHub ist cool.
GitHub ist der Hammer, ja.
Okay, man kann GitHub sogar zum Hosten von seinem Octopress-Blog benutzen, wenn ich das mal so am Rande erwähnen darf. Das
ist sogar noch krasser. Ich habe jetzt eine Blog-Software gesehen, wo du wirklich, die generiert komplett alles in GitHub rein. Da musst du gar nichts mehr machen, Drogi.
Boah.
Und das tut sie aus, auch aus der Dropbox.
Ja, das gibt's auch, ja.
Also du schmeißt Markdown-Dateien in deine Dropbox. Der erzeugt, ich weiß nicht, ob das auf GitHub geht, aber es geht auf diesem Heroku, was so eine Hosting-Plattform irgendwie ist. Der erzeugt dir aus den Markdown-Dateien in deiner Dropbox statisches HTML und schmeißt es automatisiert auf diesen
Ich habe gestern tatsächlich einen Link dazu gesehen. Da hat jemand, also auf GitHub kann man so eine Art wie Blog schon fahren. Der hat eine Software dafür gebaut, die aus einfachsten Texten automatisiert, komplett automatisiert, die einen Blog da in GitHub aufbaut. Das ist echt krass.
Bist du jetzt Jekyll? Ja. Octopress ist eine Erweiterung von Jekyll.
Das hätte ich vielleicht erwähnen sollen.
Christian spuckt dazwischen, wenn das falsch ist, aber Octopress ist macht Jekyll einfacher zu benutzen.
Also Jekyll ist im Prinzip damals von den GitHub-Entwicklern sogar gebastelt worden, um deren Webseiten mal einfacher zu machen. Und Jekyll ist halt pain in the ass zu konfigurieren, weil du quasi alles von Scratch an über die Templates, über die Einstellungen, über die Verteilung, alles selber machen musst. Und der Octopress-Entwickler hat sich einfach hingesetzt und hat einfach eine Wake-File geschrieben, ein schönes Template vordesignt und das war's dann. Also der hat quasi einem diese schrecklichen Schritte am Anfang komplett abgenommen.
Wobei es mittlerweile, glaube ich, sogar noch einen, da gibt es auch noch was, was auch Octopress nochmal einfacher macht oder irgend sowas war da.
Nee. Also es gibt
was ähnliches wie Octopress, das ist die Jekyll Bootstrap.
Also es gibt,
was eben.
Also was man auch zu Postgres sagen muss, es gibt jetzt Leute, die haben dieses Octopress-Hosting selber gemacht. Das ist, glaube ich, post.urs.us oder so. Und die möchten gerne Octopress als Grundlage benutzen. Du schickst da E-Mail hin und kriegst quasi deinen Postgres auf Octopress-Basis. Das Problem ist, die kommen irgendwie nicht aus dieser Alpha, wir laden Leute ein mit E-Mails raus.
Und sie wollen Geld, ne?
Ja, die wollen Geld dafür.
Sollte man jetzt irgendwie einen Fork machen und jetzt noch ein Octocamp-Podcast irgendwie starten oder sowas?
Octocamp?
Ja, ich meine, das wäre doch mal was.
Also ich wäre dabei als Anwender.
Ich wäre auch dabei, ich könnte zwar gar nichts sagen, aber es macht ja nichts. Das kenne ich mal vom Podcast mit Matthias. Da kann ich auch nichts sagen, weil ich nichts weiß. Also.
Ey.
Ja, weil du einfach viele tolle Sachen weißt, die ich einfach nicht weiß. Also ich bin ja dann oft nur so dafür da, um die dummen Anwender Fragen zu stellen. Und das könnte ich, glaube ich,
überall. Schleimen hilft jetzt auch nicht weiter.
Bitte was?
Schleimen hilft jetzt auch nicht weiter. Alle, liebe Hörer, Sie merken, wir befinden uns jetzt offiziell in der Ausblödelphase. Ah ja,
die Ausblödelphase. Gut, eine wichtige. Gut, außer es gäbe noch irgendwas. Hat einer der drei Herren noch irgendwas essentiell Inhaltliches zum Thema Microblogging und Serendipity zu sagen, mitzuteilen, zu wünschen, zu hoffen?
Also mich würde jetzt eigentlich interessieren, ob Christian sich da in seinen Wünschen wiedergespiegelt gefunden hat. Also ob alles dabei war, was er bräuchte für Microblogging.
Also eigentlich wollen wir wissen, wann du endlich diesen Octo-Quatsch wegtust und mit
Serendipity-Blogs. Also bitte nicht sagen. Ja.
Also ich denke mal, mit meiner Erfahrung mit dem Mikro-Blog-System für Serendipity positiv laufen, dann kann ich mir das natürlich auch vorstellen. Aber da müsste ich natürlich überlegen, mir einen Markdown-to-Serendipity-Compiler schreiben.
Warum?
Weil zurzeit noch all meine Posts in Markdown geschrieben sind noch.
Es gibt ja, ein Markdown-Plugin.
Ja, aber es müsste trotzdem jeden Post von Hand eintragen. Das heißt, ich müsste...
Das müsstest du.
Ja, also das ist nicht so tolle.
Du kannst aber immerhin deine Markdown-Dateien, aus denen du momentan HTML erzeugen lässt, relativ direkt in Serendipity kippen und dann verwendest du in diesem Blog das Markdown-Plugin. Stehst du?
Ja.
Das Problem ist natürlich, dass du die als Textdateien vorliegen hast und Textdateien zu importieren jetzt wieder ein bisschen schwieriger wäre, aber.
Die müsste ich dann in die Datenbank eintragen, da müsste ich mir wahrscheinlich einen kleinen Bash-Skript für schreiben, der das dann hardcore in die SQL-Datenbank an die richtige Stelle schreibt.
Kann dann Octopress generieren RSS oder wie?
Also Octopress generiert kein RSS, der generiert nur Atom. Da müsste man.
Okay, ja, das heißt, wir brauchen noch einen Atom-Importer vielleicht.
Ja, vielleicht, das wäre vielleicht noch eine Sache, die interessant wäre. Ansonsten kann man auch einstellen, dass der im Octopress einmalig alle Artikel in den Feed hämmert. Das kann man nämlich über die Config-File sehr schön hacken. Und dann könnte man theoretisch den über den Atom komplett reinziehen.
Ja, das ist halt auch noch ein Feature-Wunsch. Wir brauchen einen Atom-Importer. Aber ansonsten von den Sachen, die du dir gewünscht hast, haben wir alles besprochen oder fehlt dir noch was?
Also ich finde es alles sehr gut wiedergespiegelt. Also ich habe in der WordPress-Community mal nachgefragt, da ging das alles ziemlich unter und da wollte auch keiner so wirklich mit mir drüber reden, weil die sagt, da gibt's Plugins, bau dir doch selber was zusammen und so. Und hier bin ich halt direkt in den Podcast eingeladen worden, das fand ich schon sehr cool. Danke nochmal für die Einladung. Also
den Satz hasse ich ja auch immer, ne? Dann da haust du auf Twitter irgendwie raus, ich suche irgendwie ein System für dies und das und jenes. Rums, hast du drei Antworten, schreib dir das doch schnell selber. Ja, kann ich nicht.
Kann ich auch. Oder da gibt es ein Plugin, ja, das wäre
so ein Schwert. Du kannst doch JavaScript, da kannst du es so selber bauen alles.
Das finde ich auch mal interessant. Nicht eine Block-Engine komplett in JavaScript geschrieben.
Denkbar. Wo ist das? Ja, wie denkbar? Das gibt's.
Ach, schön.
Node.js.
Dann hast du keine Ausrede mehr, Matthias.
In Node. Du musst halt Du musst halt auf deinem Webspace, was bei Überspace, die wir jetzt auch oft genug erwähnt haben. Hallo Überspace, wir mögen euch.
Ist das nicht, heißen die nicht Uberspace? Weil die kein U haben.
Uberspace. Ja, gut.
Und wie viel kriegt ihr eigentlich an Werbegeldern dafür?
Keine Cent. Aber die sind schon toll.
Nein, wir verhandeln gar nicht. Wir finden die auch so toll. Aber du kannst auf dem Überspace dieses Node.js installieren. Node.js ist ein damit kannst du eben serverseitig JavaScript ausführen.
Ich muss da jetzt sagen, ich kenne Node.js.
Ja, und damit gibt es auch Blocksysteme.
Ja, ich habe
ziemlich genauso funktionieren wie Jekyll auf Ruby-Basis, gibt es ähnliche Geschichten auf Node-Basis und da sind dann halt JavaScript.
Ich muss zu meinem Leidwesen sagen, ich habe einen Studienkollegen, der ist ein NoSQL, JavaScript, Node.js-Jünger und der geht mir damit echt auf den Keks manchmal. Aber ansonsten geht es dem ganz gut, ja.
Okay, sind wir jetzt in der Ausbüttelphase oder ich weiß jetzt nicht mehr, in welcher Phase wir waren.
Also ich muss ehrlich sagen, ich bedanke mich für die Einladung. Es war nett mit euch. Immer wieder gerne. So in einem Jahr mal gucken, wo da Serendipity als Mikro-Blogging-System so steht. Das wäre vielleicht mal schön.
Das ist eine Idee, die ich übrigens auch schon hatte, dass wir Christian wieder einladen. Wenn Christian, du von dir aus sagst, so jetzt steht das Mikroblog. Dann holen wir Christian nochmal dazu und quaken mal mit Christian durch, wie das alles
ich
glaub, so
ich
war.
Ich fände es cool, wenn du im Forum einfach mal einen Post machst, ich hätte gerne einen Microblog und das fehlt mir noch. Und dann kann man es einfach mal abhaken. Und wenn alles abgehakt ist, dann machen wir wieder ein SNY-Info-Camp.
Das ist eine gute Idee, das werde ich morgen, glaube ich, machen, weil ich nämlich jetzt gleich nämlich nicht mehr so viel schaffe, glaube ich. Aber dann hänge ich das nämlich morgen mal in das Forum rein und mache ein, zwei Posts auf zu den Sachen, die hier noch gefragt waren.
Okay, dann machen wir jetzt den Aufruf natürlich jeder, der den Podcast jetzt hört. Das wird natürlich nach deinen Einträgen sein. Bitte such's nach den Einträgen von Christian. Hat er sie nicht geschrieben, dann fragt's bitte bei ihm nach.
Genau, nervt mich auf Twitter.
Genau, und werft ihn auf Twitter. Das bieten wir ja auch. Oder wenn er sie geschrieben hat, dann kommentiert doch oder gebt gute, kommentiert einfach damit. Und wie gesagt, die ersten 10 Programmierer, die sich melden und hier mitarbeiten wollen, werden von uns besonders herausgestellt.
Und die bekommen auch eine Namenserwähnung später auf meinem Mikroblog.
Cool.
Boah. Also, Entschuldigung, Leute, wer sich jetzt nicht meldet, ist selber schuld. Also.
Du ahnst noch nicht, wie viele Leute dir da antworten werden.
Ich glaube, ich habe da wirklich keine Ahnung, was ich da jetzt losgetreten habe.
Also bei unseren ja wirklich ein Unmengen an Zuhörern und Zuhörerinnen. Aber wo hallo Zuhörerinnen, falls es dich gibt, bitte melde dich doch einmal. Wir würden gerne mal wissen,
bitte melde
wer du
dich.
Bist. Ja. Also wir haben noch keine geoutete Zuhörerin und das wäre irgendwie schon mal ganz nett auch zu wissen.
Wir hatten da mal so einen, aber ich weiß nicht, ob das Spam war. Also da war keine URL dabei und nichts. Das kann ich nicht als Bekenntnis werten.
Na.
Also es gibt Frauen, die mit Serendipity bloggen. Ich weiß das.
Ja, das weiß ich auch. Aber falls es jemand nicht gesehen hat, also nicht von euch, ihr schon, aber von unseren Hörern und Hörerinnen vielleicht, auf unserer s9ycamp.info-Seite gibt es jetzt auch eine eigene Hinweisseite, was man denn so alles beachten kann und soll, wenn man mal Gast sein möchte. Das
sofort beachtet natürlich.
Ja, ich habe sie gelesen und habe sie für sinnvoll erachtet.
Das verbirgt sich hinter dem Menüpunkt mitreden.
Genau.
Und dann bitte nicht wundern, dass das total anders aussieht als der Rest vom Blog. Das ist technischen Gründen geschuldet. Mhm. Und ja, das ist eine Menge zu lesen, aber dafür steht auch alles drin, was man wissen muss. Ja.
Wobei ich sagen muss, da lernt man auch einiges über den Umgang ein bisschen mit Mumble und Co. Also das ist auch vielleicht für Leute interessant, die auch anderweitig mal mit dem Tool oder mit Podcasts unterwegs sind.
Wenn man das wie Christian erst 5 Minuten vorher liest, dann bringt
das. Das ist nicht nur lang, sondern es ist auch ich hab's mir mal durchgelesen, fand ich sehr amüsant. Gut geschrieben, Matthias.
Ich habe ja auch heute Morgen extra für diesen Podcast noch mein Headset erneuert, also.
Ja. Das ist anderen Leuten auch schon passiert, denkt ihr nichts.
Ja.
Du meinst das staubige Headset, was da hinten nochmal Monitor hängt?
Ja.
Ja, wobei wir haben auch einen eigenen Menüpunkt, hat der Matthias eingehängt, brauche ich ein bestimmtes Headset? Und Radio Erevan, quasi Matthias sagt, im Prinzip nicht. Also,
ich habe ein 20-Euro-Headset, also das läuft ganz gut von Philips, also das geht ganz gut, wie man sicherlich hört, hoffentlich.
Das gibt ja so Leute, die gehen dann wirklich los und kaufen diese unfassbar teuren Monster-Mikros und am besten auch noch einen sensationellen, sag mal schnell,
Kopfhörer
dazu. Das finde ich immer dramatisch übertrieben. Also
das hilft uns eh nichts, weil bei der Soundqualität, die wir dann verbocken, quasi in unserem Podcast, kommt das eh nicht drüber.
Also nee, das wird dann ja automatisch besser. Also wer so ein Mikro zu Hause hängen hat, der schneidet ja auch nur sich lokal mit und dann tauschen die Dateien aus und mischen die zusammen und du hast noch mehr Arbeit mit dem Schnitt.
Und nebenher, es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Wir haben es ausprobiert, es funktioniert nicht. Du hast da einen leichten Versatz drin, du hast da einen Unterschied in Höhen drin mit den Aufnahmequalität, das geht sowas von nicht. Damit hat man mehr Arbeit, als man glaubt.
Ja, außer man nutzt sozusagen entsprechende Tools, die das auch sozusagen auch nachbearbeiten und sonstiges. Also, aber das ist noch eine andere Geschichte. Genau, eben, wir haben ja das wollte ich vielleicht noch ganz kurz erwähnen, falls jemand in unserer Blödelphase noch irgendwie mithört. Ich habe ja letztes Mal erwähnt, dass wir eventuell Auphonic nutzen werden für die Postproduktion. Das haben wir getan, oder das habe ich getan. Ich glaube, man hat es nicht gemerkt, also nicht jetzt im negativen Sinne.
Unangenehm aufgefallen.
Genau. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, der irgendwas mit Podcasts, aber auch mit Audiobearbeitung zu tun hat. Das ist wirklich ein hochspannendes Tool. Wir haben es eh letztes Mal auch schon erwähnt und kurz auch den Hintergrund. Ich möchte nicht so weiter nach, aber nachdem ich es jetzt zum ersten Mal genutzt habe, Leute, schaut euch das an. Es kann jedes Mal wirklich mehr. Hat jetzt gerade auch noch eine automatische Lärmreduktion und Noise Reduction dazu bekommen. Kann auch mit Dropbox, FTP, SFTP, HTTP und so weiter umgehen, also quasi die Dateien dort auch entsprechend auch automatisch ablagern und kann auch die einzelnen, auch die Datei in MP3, Ogg Vorbis, AAC, MP4 und so weiter gleichzeitig encoden und sonstiges. Also wirklich ein tolles Tool, das man sich auf alle Fälle, wenn man mit dem Thema Audio Post Production zu tun hat, auf alle Fälle mal anschauen sollte.
Jetzt habe ich aber auch noch was. Ich wollte auch, darf ich oder willst du
mach
zuerst?
Mach du erstmal. Nö, mach du erst.
Also ich muss jetzt ein bisschen kleine Schleichwerbung machen. Ich habe ja auch einen eigenen Podcast. Zwar bisher nur 3 Folgen, ja, aber irgendjemand fängt ja auch immer mal klein an. Und
das
ich habe auch.
Das ist mir irgendwie entgangen.
Ja. Ja, sag. Und auch von benutze ich auch dafür. Und es ist halt sehr lustig, wenn man das in Dropbox ablegt und er dann einem eine E-Mail schickt, wenn das auf dem eigenen Überspace hochgeladen wurde. Das ist schon kultig.
Weißt schon, dass du auf deinem Überspace auch Dropbox installieren kannst?
Ja, ich weiß, aber so geht's schneller.
Ja. Ich wollte nochmal erzählen, wir haben ja immer angenommen, also ich zumindest, dass wir und Dirk und Roman vom Dimehard Podcast die einzigen sind, die mit Serendipity podcasten. So ziemlich. Fällt dir noch jemand ein, der mit Serendipity podcastet? Sonst? Nee, ne?
Also ich will demnächst dahin wechseln, wenn ich Zeit habe.
Gibt aber schon jemanden, bin ich neulich drüber gestolpert, und zwar gibt es vom offenen Kanal Jena gibt es einen Podcast namens Datenkanal, datenkanal.org, der mit Serendipity betrieben wird. Ich weiß nicht, die hier zuhören, der Jens und der Jörg, die das machen da in Jena, aber falls ja, schönen Gruß.
Detto natürlich, ja.
Und da habe ich gedacht, das erwähnen wir mal und schmeißen wir mit in die Shownotes. Ist ein sehr technischer Podcast, aber auch so aus dem geekigen IT-Umfeld, so mit Smartphones und Audio oder Linux und so ein Zeug, ist vielleicht für den einen oder anderen, der uns hört, auch ganz interessant.
Ich hab gerade den Finger gehoben.
Ja, die haben auch über Auphonic gesprochen.
Ah ja, na bitte.
So, und jetzt können wir zu sollen wir jetzt zu Ende blödeln oder machen wir jetzt Feierabend oder was?
Ich weiß nicht, ist der Herr Brockhaus noch da?
Ich habe gerade die Hand gehoben, gesagt wurde, es gibt einen Podcast, den vielleicht die Geeks interessieren könnten. Hat man nicht gehört, oder?
Okay. Da musst du ein bisschen flotter Mikrofon die Hand geben.
Wenn das Mikrofon ist, dann würde ich das dann direkt mal machen. Das ist irgendwo hier am Laptop. Ich halte es gerne mal zu.
Also. Na, passt schon. Na, also ich schaue mal da auf meine Anzeigeuhr, die behauptet mal, vielleicht wenn man jetzt ein bisschen was wegschneidet, sind wir so auf 1,5 Stunden. Also ich denke, das ist noch auch mit, also zu lang blödeln sollte man nicht, weil sonst wird es langsam dann vielleicht auch zu lang für die Leute, die es am Fahrrad hören.
Dann pusten wir jetzt das Lagerfeuer vielleicht mal aus.
Ich darf einmal ganz herzlichen Dank an den Christian nochmal sagen, eben, dass er vorbeigeschaut hat. Nein, eigentlich der erste Dank gilt dir mal, Christian, dass du die Initiative ergriffen hast, uns angemeldet hast, sagst, hey, mich interessiert ein Thema, ich möchte es gern mit euch einfach besprechen. Genau das haben wir immer aufgefordert und das ist wunderbar, dass es auch jemand aufgegriffen hat und gesagt hat, ja, ich möchte gerne in die Sendung kommen, ich möchte gerne ein Thema mit euch beplaudern. Und
das dürfen gerne mehr Leute machen.
Und ich fand es ein richtig spannendes Thema, also das ist echt sehr nett gewesen.
Ja, ich möchte mich auch bedanken, dass ich das auch die Möglichkeit hatte, mein Thema mal so vorzustellen und meine Wünsche an Serendipity auch ranzutragen. Also es hat mir echt gut gefallen und ich hoffe, ich kann auch mal wiederkommen irgendwann mal.
Wenn wir das vergessen, danken wir nochmal Grisha, dass er nochmal zu Gast war.
Ja, gerne.
Ja, das natürlich auch.
Und dann bleibt mir jetzt noch zu sagen, wenn ihr Fragen habt zu dieser Ausgabe, wenn ihr zu Gast sein möchtet, wenn ihr uns ein Thema vorschlagen möchtet, wenn ihr eine Podcast-Hörerin seid, um Gottes Willen, bitte meldet euch. Und zwar entweder in den Kommentaren im Infocamp-Blog oder über das Kontaktformular im Infocamp-Blog oder per E-Mail an Robert oder mich oder per Twitter an Robert oder mich oder meinetwegen auch per Twitter an den offiziellen S9Y-Infocamp-Twitter-Account. Habe ich was vergessen? Ich glaube nicht.
Nein, ad hoc nicht. Wir hätten sogar eine Base auf Google Plus.
Das benutzt doch keiner mehr. Wir sind nicht auf Facebook und wollen es auch nicht sein, glaube ich.
Ich bin sehr.
Sag's nicht zu laut, sonst mache ich sofort eine Gruppe auf.
Ich bin sehr froh, dass du es durchbekommen hast. Wir sind mal wieder von vorne anfangen müssen. Das wäre schade gewesen.
Ja.
Den Satz habe ich jetzt aber auch langsam drauf.
Sehr gut.
Ja, der ist super. Gut, das Lagerfeuer ist ausgeblasen, das Zippo hat nochmal geknallt. Ich sag nochmal auch von meiner Seite aus danke an Christian, danke an Grisha, auch danke dir, Matthias.
Oh, nicht zu danken.
Jo, alles in Ordnung, ich danke euch.
Ja, dann danke ich auch.
Ja. So, jetzt ist gut. Tschüss.
Tschüss.
Ciao. Ciao.